die Botschaft, verlass dich nicht auf dein eigenes Verständnis, wurde gepredigt am 20.01.1965 im Ramada Inn in Phoenix, Arizona. Lasst uns nur für einen Augenblick stehen bleiben, um zu beten. Wie viele hier haben ein Anliegen auf dem Herzen, dass Gott etwas Besonderes für euch in dieser Versammlung tun möge. Lasst uns unsere Häupter vor ihm beugen. Himmlischer Vater, wir sind privilegierte Menschen, hier im Namen des Herrn Jesus in einem freien Land versammelt zu sein, wo wir dich nach dem Diktat unseres Gewissens anbeten können, so wie es jetzt ist. Und wir beten, Vater, dass dies noch lange so sein wird. Und nun mögen wir von diesem großen Vorrecht, das wir haben, Gebrauch machen. Mögen wir heute Abend unser ganzes Herz in den Gottesdienst stellen, um dich anzubeten, damit es gesagt werden kann, dass Gott heute Abend in unserer Mitte war und sein Volk segnet. Rette jede verlorene Seele, die heute Abend hier ist, Herr, und jeder Zurückgefallene, möge er zum Haus Gottes zurückkommen. Ich bete für jeden kranken Menschen, möge er geheilt werden. Die Geplagten mögen gehen und die Blinden sehen, die Tauben hören. Lob und Ehre sei Jesus Christus inmitten seiner Menschen gegeben. Möge es lange in Erinnerung bleiben, Herr, weil wir uns versammelt haben und in Jesu Namen um diesen Segen bitten. Amen. Nehmt Platz. Irgendwie scheint es so, dass wenn ich in das Ramada Inn komme, es immer so ist, wie wenn ich nach Hause komme, weil ich schon so oft hier war, dass ich denke, Sie müssen mich langsam kennen. Und ich bin froh darüber, weil ich in diesen Ramada Inns eine feine Gruppe von Menschen gefunden habe. Da sind Taxen und das hier. Sie waren sehr nett zu uns und ließen uns Gottesdienste abhalten. Vor kurzem hatte ich einen eigenen Gottesdienst im Ramada Inn und der Manager ließ mich nicht einmal die Miete für das Gebäude bezahlen. Das ist wirklich nett. Das erinnere ich, wenn ich jetzt auch durch das Land ziehe, die, die gut sind zu dem Haushalt Gottes. Nun haben wir, seit Sonntagabend, Sonntagnachmittag eher, einige große Zeiten im Herrn gehabt. Zumindest habe ich das. Ich hatte eine wunderbare Zeit, in der ich seine Segnungen und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und mit seinen Menschen genossen habe. Ich erinnere mich gerne daran, dass wir gemeinsam Gott anbeten. Du bist ein Attribut Gottes, ein Teil von Gott, wenn du ein Sohn und eine Tochter Gottes wirst. Und Gott ist in dir und will seinen Willen, wenn du ihn tun lässt. So hoffen wir heute Abend, dass jeder Mensch die Dinge der vergangenen Tage vergisst und alles beiseite legt und einfach sein Herz in den Dienst stellt. Nicht nur heute Abend, sondern in der kommenden Versammlung. Ohne Zweifel haben sich viele Delegierte versammelt. Ich sehe einige weitere heute Abend auf der Plattform, die sich für die Konferenz versammeln, die morgen beginnt. Und ich habe die Menschen, die wegen der Erweckung, die wir gerade hatten, hier sind, gebeten, wenn es irgendwie möglich ist, für die Konferenz zu bleiben. Wir werden einige feine Redner auf der Liste haben. Ein Bruder konnte nicht kommen, aber wir haben viele hier, die seinen Platz einnehmen können. Ich selbst möchte an der gesamten Versammlung teilnehmen, um diese Gemeinschaft zu genießen. Wisst ihr, wir kommen hier als Prediger herauf und wir sprechen. Und wir geben den Menschen immer alles, was in uns ist. Ich habe einmal über ein Thema gepredigt, wo Jesus sagte, »Seht die Lilien, wie sie sich weder abmühen noch drehen. Und doch sage ich euch, dass Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht wie eine solche gekleidet war. Und ich finde heraus, die Lilie muss Tag und Nacht wachsen, drehen, schuften und sich strahlend machen. Aber es selbst bekommt keinen Segen daraus. Er öffnet sich selbst und die, die vorbeigehen, riechen den Duft von ihm. Die Biene bekommt den Honig direkt aus dem Herzen. Er gibt alles aus, was er mühsam einnimmt. Und ich habe meine Botschaft Pastor Herr Lilie genannt. Also, das ist ein etwas seltsamer Text, aber es ist, Prediger geben sich selbst an die Menschen aus Und es ist gut, sich dann einfach hinzusetzen und den anderen zuzuhören, wie beim Wärmen am Feuer. Wir sitzen gerne unter der Feuerglut des anderen und wärmen unsere Herzen mit dem Evangelium, das unser Bruder den Menschen verkündet. Und ich bin dankbar, dass ich diese Gelegenheit dazu habe. Und jetzt vertraue ich heute Abend. Billy sagte mir, dass er die Gebetskarten total ausgab. Und wir könnten keine Gebetsreihe hier oben hinbekommen, auch wenn wir müssten. Siehst du? Man müsste dort raus und herumgehen durch eine dunkle Halle und hierher kommen, und man würde über alles stolpern, um hier hineinzukommen. Und die Geplagten, Verkrüppelten, wären in einer schrecklichen Verfassung gewesen, es zu tun. Aber wir wissen nicht, was unser Herr tun wird. Vielleicht fällt er heute Abend mitten unter uns und heilt jeden, der hier ist, jeden Kranken. Und oh, das würde ich lieber sehen als alle Gebetsreihen, die ich je in meinem Leben hatte. Einfach um zu sehen, wie die Souveränität Gottes auf seine gehorsamen Kinder fällt. Das gefällt mir immer. Normalerweise, wenn du irgendeinen persönlichen Kontakt mit den Menschen hattest, wie das Handauflegen, könnte es... Ich denke nicht, dass so viele das tun würden. Nun, sie würden sagen, ein gewisser, bestimmter Prediger hat mir die Hände aufgelegt, und Ehre sei Gott. Das sorgt dafür, dass die Menschen dann auf diesen Prediger schauen. Aber wenn du einfach hier stehen kannst, das Wort predigen und den Heiligen Geist jeden heilen lassen kannst, dann ist... Es ist absolut einfach nur die Gnade Gottes. Und dann bekommt Gott den ganzen Lobpreis, die ganze Herrlichkeit, und es gibt nicht einen Schatten von nichts, für niemanden sonst. Das ist die Art und Weise, wie ich in meinem Dienst, der Grund, warum ich nicht zu vielen, das... Letzte Nacht haben wir versucht, für so viele zu beten, wie wir konnten. Aber das Handauflegen und normalerweise, heute Abend einfach... Vielleicht kommt der Heilige Geist mitten unter uns und geht dazu über, sich zu manifestieren, sich unter uns bekannt zu machen. Und dann, dadurch, denke ich, ist es echt, wenn er vielleicht in Souveränität... Siehst du, ich kann jetzt nicht sagen, dieser Mann oder diese Frau oder dieses Kind, siehst du, der Heilige Geist bewegt sich in dem Gebäude und spricht zu wem auch immer er sprechen will. Siehst du? Das ist souverän. Und dann bringt das die Erkenntnis, in Klammer, weil es ein Versprechen Gottes ist, Klammer zu. Und das bringt die Erkenntnis der, Gott ist souverän und bringt auch seine Gegenwart unter uns. Wir sollten es sehen und uns freuen. Und egal, du sagst, nun, ich war verkrüppelt in meiner Hand. Ich war letzte Nacht dort. Ich habe keine Besserung bekommen. Das hat nichts damit zu tun. Für dich ist es schon vollbracht. Du schaust dann nicht auf deine Hand. Du schaust auf ein Versprechen. Und deshalb kannst du nicht sagen, nun, Bruder, so und so hat das Gebet des Glaubens nicht gebetet. Oder so und so. Es ist die Gegenwart des Herrn, die dir den Glauben gab. Siehst du? Und dann sandte er sein Wort und sie waren geheilt. Nun, gestern Abend habe ich mein Versprechen wieder gebrochen, und ich werde sicher versuchen, es heute Abend zu halten, wenn ich kann. Und ich hatte... Jemand sagte, du bist gestern Abend nicht bei deinem Text geblieben. Nein, bin ich nicht, weil ich sage euch warum. Ich wollte über ein Thema predigen. Jetzt weiß ich nicht mehr genau was, aber... Gott, reich an Barmherzigkeit. Und ich kam dazu, zu versuchen zu erklären, wie Paulus, der dort sprach, sagte, wir, die wir in vergangenen Zeiten, einmal zu einer anderen Zeit als jetzt, tot waren in Sünde und Übertretungen, die hat Gott lebendig gemacht. Nun, du siehst, bevor etwas belebt werden kann, muss etwas dort sein, durch das es belebt werden kann. Das ist richtig. Du siehst also, wenn du im Vorherwissen Gottes warst, dann wirst du ein Teil von Gott. Und der einzige Weg, wie du ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes sein kannst, ist, dass du ein Teil von Gott sein musstest. Und Gott ist ohne dich nicht vollständig. Das muss es sein, richtig. Denn dort gibt es eine, nur eine Quelle des ewigen Lebens, und das ist Gott. Und er allein hat ewiges Leben, siehst du? Nun, und du bist ein Teil davon, insofern, dass du ein Attribut in seinem Denken bist, am Anfang. Und weil er am Anfang an dich dachte, gibt es diesen kleinen Ruck zu dir. Das ist es, was erweckt werden muss. Einige von ihnen werden vielleicht nie erweckt werden. Sie haben es einfach nicht, das ist alles, einfach so, wie wenn du ein Korn in den Boden stellst, hatte nicht. Egal wie schön es war, wenn es nicht den Keim des Lebens in sich hätte, kann es niemals belebt werden. Aber der Keim des Lebens muss zuerst dort sein. Und ich habe diese kleine Geschichte von dem Adler gehabt, der mit den Hühnern und den Hennen ging, weil er dort ausgebrütet und geboren wurde. Aber er hat sich nie einfach wie die Hühner gefühlt. Und weißt du, als seine Mama vorbeikam und schrie, hörte er eine Stimme, die sich für ihn sehr gut anhörte. Weil, denk daran, er war von Anfang an ein Adler. Er musste einfach dahin kommen, sich selbst zu finden, um seinen Platz zu finden. So geht es jedem Gläubigen. Du bist nicht für diese Welt geboren. Du wurdest nach dem Bild Gottes geschaffen, um ein Sohn Gottes zu sein. Und du gehörst nicht in diesen Hühnerhof hier draußen. Du bist ein Adler. Und weißt du, ich ging auf diesen Adler ein und ich konnte meine Füße nicht mehr auf den Boden bekommen. Also bekam ich einfach, ich ging zu lange und dann vergaß ich, was mein Text war. Und ich habe meine Notizen und alles andere verloren. Ich hatte eine furchtbare Zeit, aber das war es. Es war einfach über diesen Adler. Nun, möge dieser Adler Gottes, du weißt, dass Gott seine Propheten mit Adlern vergleicht, und er nennt sich selbst einen Adler. Er ist Jehova-Adler, Papa-Adler. Und der Grund, warum er das tut, ist, dass ein Adler höher fliegen kann als jeder andere Vogel dort, und weil er anders gemacht wurde als jeder andere Vogel. Nun, er baut sein Nest nicht auf dem Boden wie Hühner und so weiter, sondern er geht hoch hinauf, um sein Nest zu bauen. Und noch etwas, er ist ein besonders gebauter Vogel. Wenn nun ein Falke, eine Krähe, ein Bussard oder irgendein anderer Vogel versuchen würde, ihm in den Himmel zu folgen, würde er sich auflösen. Er ist nicht dafür gemacht worden. Er muss eine besondere Person sein, um dort hinaufzugehen. Sein Gefieder ist dichter als das eines jeden anderen Vogels, und sein Auge ist schärfer als das jedes anderen Vogels. Und je höher er geht, desto weiter kann er sehen. Nun, einige dieser Vögel, wenn sie so hoch kommen, wie sie sein sollten, sind blind wie eine Fledermaus. Und das ist der Weg mit, sie verlassen dieses Glaubensbekenntnis, sie wissen nichts davon. Die Tage der Wunder sind vorbei. Warum? Sie können es nicht sehen. Aber Adler können in den Himmel gehen, und der Himmel, dort oben. Was nützt es, dort hinaufzukommen, wenn man nicht sehen kann? Oh, ich bin so froh, einer von ihnen zu sein und mit einem ganzen Nest voll von ihnen verbunden zu sein. Jetzt. Lasst uns im Alten Testament das Buch der Sprüche aufschlagen, geschrieben von Salomo, einem der weisesten Männer der Welt außerhalb unseres Herrn Jesus. Aber er war nicht genau wie Salomo, insofern als Salomo ein Mann war, der von einer Frau geboren wurde und von einem irdischen Vater, David, gezeugt wurde. Aber Jesus war ein jungfräulich geborener Sohn und war nicht ganz ein Mensch, sondern er war Gott, der Gottmensch. Und er war mehr als ein Mensch, er war ein Mensch plus. Aber Salomo war nur ein Mensch wie du und ich, und er bat Gott um Weisheit, um sein Königreich zu führen. Und er hatte eine Gabe der Weisheit, der klügste Mann, den wir je außerhalb unseres Herrn kannten. Er schrieb die Sprüche, und ich denke, sie sind sehr gut. Und wir werden jetzt zu dem Buch der Sprüche übergehen. Das erste Kapitel, das zweite Kapitel, er und die ersten paar Verse der Sprüche. Von 2 beginnend mit 1. Sprüche 2, beginnend mit 1. Die Fortsetzung von Salomos Ratschlägen an seinen Sohn. Mein Sohn, wenn du es empfangen willst. Es tut mir leid, es ist Sprüche 3,1. Es tut mir leid. Ich habe hier in meinem Buch geschaut und ich sehe, dass es Sprüche 3 ist, statt 2. Es tut mir leid. Sprüche 3,1. Mein Sohn, vergiss mein Gesetz nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Denn sie werden dir Länge der Tage, langes Leben und Frieden geben. Gnade und Treue werden dich nicht verlassen. Hänge sie um deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So sollst du Gunst und Klugheit finden vor Gott und Menschen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Oh, ich denke, das ist die schönste Schriftstelle. Nun, ich möchte für einen Text aus dem 5. Vers nehmen. Verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Das ist ein sehr seltsamer Text für die Zeit, in der wir leben, weil die Betonung heute sicherlich auf Bildung und auf unser eigenes Verständnis der Dinge gelegt wird. Es ist ein Tag des Lernens. Aber wir finden hier heraus, dass diese seltsame Aussage, wie andere Schriftstellen, ihren Platz hat. Und wir vertrauen darauf, dass Gott uns sehen lässt, wo dieser Platz ist. Heute schicken wir unsere Kinder in die Schule, damit sie Verstand haben. Dann, nachdem sie mit der Mittelschule durch sind, senden wir sie auf die Highschool für ein besseres Verständnis von Wissen. Nachdem sie dort durchgekommen sind, haben einige Kinder sogar das Glück, auf die Universität zu gehen, um ihre Ausbildung zu vervollständigen und ihr Verständnis von Wissen, was sie von erworben haben. Oftmals muss man, um einen Job zu bekommen, mindestens ein Highschool-Verständnis haben, eine Universitätsausbildung oder so weiter. Doch der weise Salomo sagte uns, dass wir uns nicht darauf verlassen sollen, nicht auf unseren eigenen Verstand. Lernt nicht von diesen Dingen, denn wir fragen uns, warum er so etwas sagen würde, denn es ist, weil unser modernes Verständnis normalerweise die Weisheit der Menschen ist, welche im Gegensatz zum Wort Gottes steht. Ich denke, das ist es, was Salomo seinem Sohn raten wollte, nicht ungebildet zu sein, aber sich nicht auf ihr Verständnis zu verlassen. Und ich denke, es wäre heute eine gute Ermahnung, wenn wir unseren Söhnen und den Söhnen Gottes sagen würden, dass es in Ordnung ist, eine Ausbildung zu haben. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber wenn diese Ausbildung dem Wort Gottes widerspricht, dann verlasse dich auf das Wort und lass deine Ausbildung gehen. Siehst du? Weil das Wort und die Bildung wird Bestand haben und dir einen guten Job geben und wahrscheinlich ein gutes Ansehen unter intellektuellen Menschen. Aber das ist in Ordnung, welches dir wahrscheinlich eine große Hilfe sein wird, dir in deinem finanziellen und deinem Lebensunterhalt hilft, das Leben vielleicht ein wenig besser für dich machen. Aber denk an eines, mein Sohn, du musst sterben. Egal, wie viel Bildung du bekommen hast, wie viel Kultur du anhäufen konntest, du musst trotzdem dem Tod ins Auge sehen, weil es geschrieben steht, dass der Mensch sterben muss und danach das Gericht. Und Gott, wenn der Tod ist nicht so schlimm, aber das Hereinkommen zum Gericht ist der schlimme Teil. Jetzt kann man sterben, aber danach kommt das Gericht. Und Gott wird sich nicht bei dir erkundigen, wie viel Schulbildung du bekommen hast, als du hier auf Erden warst, wie viel Wissen du angesammelt hast, ob du deinen Bachelor bekommen hast oder welchen Abschluss du auch immer gehabt haben magst. Selbst als Prediger wird es nicht von dir verlangt werden. Aber es wird von dir verlangt werden, was du getan hast, was das Verständnis von Gottes Wort angeht. Da kommt die Anforderung her, weil deine Bildung fein ist, aber das Wort Gottes ist Leben. Mein Wort ist Leben, und es zu kennen, ist Leben. Und er sagte, kenne ihn, er ist das Wort. Du kannst ihn also nur durch das Wort kennen, denn er ist das Wort. Und das ist der einzige Weg, wie du ihn kennen kannst, ist durch sein Wort. Jemand könnte kommen und sagen, dies ist Gott, oder das ist Gott, oder dies ist richtig, und das ist richtig. Aber wir kommen zurück zu dem Wort, welches die Wahrheit ist. Und das Wort ist genauso wie der Nordstern. Es ist ein wahrer Stern. Egal, in welche Richtung die Welt treibt, der Nordstern ist mit der Erde zentriert. Du stellst deinen Kompass auf den Nordstern ein. Er ist immer im Zentrum der Erde. Andere Sterne treiben mit der Welt umher, aber der Nordstern bleibt stabil. Nun, der Kompass ist der Heilige Geist, und dein Befestigungspfosten wäre der Nordstern. Der Heilige Geist wird also immer auf das Wort hinweisen. Der Heilige Geist wird dich nie zu etwas anderem führen als zum Wort Gottes. Wie kann also ein Mensch ein Glaubensbekenntnis annehmen, wenn es im Widerspruch zum Wort steht, und dann noch sagen, dass er den Heiligen Geist hat? Der Heilige Geist würde dich davon wegweisen. Es bedarf den Heiligen Geist, um dich auf das Wort zu verweisen, denn er ist das Wort. Er ist das Wort. Und es kann nur wie der Magnet im Kompass nur auf den Nordpol gesetzt wird, so kann er auch nur so ziehen. Und wenn der Heilige Geist der Autor, der Schreiber und der Beleber des Wortes ist, wie kann er die Person auf etwas anderes als das Wort zeigen? Wenn also eine Person sagt, dass sie den Heiligen Geist hat und etwas annimmt, was dem Wort widerspricht, dann sieht man, dass es nicht der echte Heilige Geist ist, den sie bekommen hat. Siehst du? Es mag ein Geist sein, das würde ich nicht bestreiten. Aber es ist nicht der Heilige Geist von Christus. Aber ihr wisst, dass sie oft den Geist des anderen annehmen, und das mag in einer Gruppe von Menschen auf eine bestimmte Sache hinweisen. Aber das wird es nicht. Es wird nicht auf Christus zeigen. Aber der Heilige Geist zeigt immer auf Christus, und Christus ist das Wort. Wir sehen das so deutlich in der Bibel, oder ich tue es. Vielleicht bin ich falsch, aber in meinem Denken. Aber ich denke nicht so, weil dieses sich nicht auf sein eigenes Verständnis von Dingen zu verlassen. Wenn du dich auf dein eigenes Verständnis stützt, dann wirst du zwangsläufig vom rechten Weg abkommen. Du kannst dich nicht auf das Verständnis von jemand anderem stützen, wenn es um das Leben geht. Um das Leben zu finden, musst du dich auf das Wort stützen. Das ist richtig. Wir sehen das von Anfang an. Es wurde uns von Anfang an so deutlich gemacht, dass Gott seiner ersten Familie auf Erden sein Wort gab, um danach zu leben. Nur sein Wort war es, nach dem wir leben sollten. Damit ist nicht das Essen gemeint und so weiter, sondern sein Wort, durch das sie ewig leben sollten. Und solange sie sich an dieses Wort hielten, lebten sie ewiglich. Aber der erste kleine Satz dieses Wortes war falsch platziert. Die ganze Kette zerbrach, und die Menschheit stürzte in den Tod. Siehst du? Jetzt bemerken wir es. Eva, die zweifelsohne eine intelligente Person war, die erste direkt nach Adam, der der Sohn Gottes war. Und Eva, die an diesem Ort war, wo es keine Sünde gab, kein Platz für Sünde, sie muss eine wunderbare Vorstellung davon gehabt haben, was Gott ist, weil sie und ihr Mann jeden Nachmittag in der Kühle des Gartens gingen, am Abend, und von Angesicht zu Angesicht mit Gott sprachen. Was für eine Unvernunft, dass eine Person, die jeden Tag von Angesicht zu Angesicht mit Gott ging, sich dann auf die Argumentation von etwas hinwendet, die sie vom Wort Gottes abbrachte. Wir haben sie immer noch, und es ist so leicht, sich vom Wort Gottes wegzudenken, nachdem man in der Gegenwart Gottes gesessen hat, das Wort Gottes gepredigt und manifestiert gesehen hat, Trunkenbolde und Sünder zum Altar gekommen sind und bekehrt und zu neuen Geschöpfen in Christus gemacht wurden, Menschen mit schlechtem Ruf zu Damen und Herren gemacht wurden und sich dann von dieser gesegneten Sache, die sie zu diesem Leben geführt hat, abzuwenden und dann nach irgendeiner Art von Glaubensbekenntnis verdreht zu werden, um beliebter zu werden oder um in das zu kommen, was sie eine bessere Klasse von Menschen nennen würden. Warum? Du bist in der besten Klasse, die es gibt. Söhne und Töchter Gottes. Warum? Ich mag diese Gesellschaft besser als ich, mit all den Königen und Potentaten und allem anderen. Gebt mir diese bescheidene Gruppe von Menschen, wenn sie ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Solange sie Gott kennen und ihn lieben und ihm dienen, ist das für mich die Berühmtheit des Himmels. Ja, Herr. Nun, aber wir finden, dass Eva sich von Satan leicht vom Wort Gottes abbringen ließ und sich auf ihren eigenen Verstand stützte, weil Satan ihr etwas projiziert hatte, was nicht zu ihrem echten Verständnis von Gott passte. Aber sie hatte sich noch etwas anderes vom Feind, Satan, sagen lassen, und sie glaubte es. Nun finden wir die Ergebnisse davon. Es stürzte die ganze Menschheit in den Tod, weil die erste Mutter auf Erden sich auf ihren eigenen Verstand verließ, der dem Wort Gottes widersprach, und die ganze Menschheit in den Tod stürzte. Glaubst du das? Das ist das Wort. Nun, eine Frau ist immer, eine Gemeinde in der Bibel ist mit der Frau typisiert, und eine Gemeinde kann heute viele Dogmen oder Glaubensbekenntnisse annehmen und die ganze Versammlung in die Trennung von Gott stürzen. Die Menschen, die diese Dinge anstelle des Wortes Gottes annehmen, sind genau wie Eva. Und es ist immer und immer wieder getan worden, bis diese ganze Generation vom Wort Gottes weggefallen ist. Und wenn das Wort manifestiert wird, das Wort offenbart wird, werden sie es nicht annehmen, weil sie werden es nicht tun, weil sie sich auf ihr eigenes Verständnis stützen. Diese Gemeinde ist hier gebaut. Es ist ein schöner Ort. Es ist eine große Organisation. Es ist ein Glied in einem großen Leib von Menschen. Warum sollten wir nicht dazugehören? Ich werde darauf vertrauen. Vertraue nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue auf das Wort des Herrn. Nun endete es abschließend mit dem Tod für die ganze Menschheit, wie ich sagte. Genauso wie jetzt, für die vielen Menschen, die sich auf ihren eigenen Verstand, ihre Dogmen und Glaubensbekenntnisse und so weiter verlassen und behaupten, dass das Wort Gottes nicht ganz wahr ist, dass einiges davon inspiriert ist und einiges nicht. Wie kann man Glauben an eine Bibel haben, wenn ein Teil davon inspiriert ist und ein Teil nicht? Wenn ein Zitat falsch ist, dann ist vielleicht das ganze Ding falsch. Es muss alles richtig sein, genau richtig. Und einige dieser sogenannten vertreten Bibelschulen, die die Menschen lehren, Wissen anzuhäufen, wo sie zusammenkommen und in einem Rat von Menschen sitzen und sagen, nun, schau, wenn die Tage der Wunder, es endete in den Tagen der Apostel. Und viele Männer unter dem Bischof oder dem hohen Mann würden dort sitzen und sagen, nun, wenn ich einfach mit ihm übereinstimmen kann, kein Zweifel, aber ich könnte als nächstes für seine Position anstehen. Siehst du, dann vertraust du auf dein eigenes Verständnis, anstatt auf deinen zwei Füßen für das Wort Gottes zu stehen. Das ist es, was diese Dinge verursacht. Vor einiger Zeit ich war in einem Streit über die Einkommenssteuer, und sie sagten zu mir, warum? Deine Verwalter sind doch nichts als Marionetten, nehme ich an. Ich sagte, wenn ich einen Trustee im Vorstand hätte, der eine andere Idee hat und nicht aufstehen würde, und es ist mir egal, wer darüber spricht, nicht seine eigene Meinung dazu äußern würde, würde ich ihn aus dem Vorstand werfen. Jawohl, Herr, auch wenn es gegen meine Überzeugung war, möchte ich, dass er ausdrückt, was er für richtig hält. Dafür habe ich ihn ja dort. Sieh, was er dazu sagt. Aber wir haben das. Bemerke es. Jesus sagte in Johannes 10, meine Schafe kennen meine Stimme. Eine Stimme ist natürlich sein Wort, wenn er spricht. Meine Schafe kennen meine Stimme. Meine Stimme hat sich für sie als wahr erwiesen. Es ist bestätigt worden, dass es meine Stimme ist. Nun bemerke es, Sie sind nicht untertan, irgendeiner anderen Stimme zu folgen. Das werden Sie nicht. Meine Schafe kennen meine Stimme, und einem Fremden werden Sie nicht folgen. Mit anderen Worten, Sie werden eine theologische Stimme nicht verstehen, die gegen das Wort lehrt. Die Schafe verstehen das nicht. Genauso wenig wie der Adler gestern Abend das Gackern der Henne verstehen konnte. Sie verstehen es nicht, weil er ein Adler war. Und so ist es auch mit einem echten, wiedergeborenen Kind Gottes. Sie verstehen nur die Dinge, die von Gott sind. Nun sagte jemand, nun, schau mal, du kannst das, denke ich. Wie? Ich glaube das. Ist das nicht so? Ich glaube, dass die Zeit der Wunder vorbei ist. Ich glaube nicht, dass das eine göttliche Heilung ist. Ich glaube das nicht. Nun, ein echter, wiedergeborener Christ, dem wird das nicht in den Ohren liegen. Er versteht es überhaupt nicht. Und wie könnte ein Mensch, der an Gott glaubt und die Bibel lesen kann und sieht, dass er derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit ist, so etwas jemals akzeptieren? Ich verstehe es nicht. Also vertrauen Sie nicht auf Ihren eigenen Verstand. Einfach wie ein Baby. Du nimmst ein kleines Baby und lässt es geboren werden und lässt es einmal an den Busen seiner Mutter lehnen, von ihr die warme Milch saugen, sein kleines Haupt an ihren Busen lehnen, obwohl es nur ein paar Stunden alt. In ein oder zwei Tagen von da an nimm ihn von seiner Mutter weg und gib ihn an die Brust einer fremden Mutter. Er wird die kleinen Füße in die Luft treten und schreien. Es ist nicht seine Mutter, siehst du. Er hat schon ein etwas an sich, weil er ein Teil dieser Mutter ist. Dennoch hat die Natur ihm einen Weg gegeben, seine eigene Mutter zu kennen. Und wenn die Natur schon einen Weg für ein Baby vorgesehen hat, seine Mutter zu kennen, von der es geboren wurde, wie viel mehr hat er, ein Sohn Gottes, der durch den Geist Gottes geboren wurde? Er kennt seine Mutter. Er kennt, weil er aus dem Wort geboren wurde, und er versteht das Wort. Stellt man ihn an einen fremden Ort, so ist er gewiss, er ist fehl am Platz. Er wird dort so schnell wie möglich wieder herauskommen, weil er lässt nicht. Oh, jemand sagt, jetzt warte mal, Schatz, das ist jetzt deine Mama. Es ist nicht seine Mama, weil er einen Weg hat zu wissen, dass er Teil dieser Mutter ist. Das ist seine Mutter. Niemand anderes kann jemals ihren Platz einnehmen. Er kennt seine eigene Mutter. Bemerke es, wie es wirklich ist. So hat Gott alles nach seiner Art gemacht, das Vieh nach seiner Art. Oftmals, wenn wir einen Viehauftrieb durchführen, bringen wir die ganzen Rinderherden mit. Und die kleinen Kälber, ich habe mich immer gefragt, wie sie jemals ihre eigene Mama erkennen würden. Nun, siehe, wenn sie aus den Bergen herunterkommen, sind die Rinder alle durcheinander. Eine Kuh, die bei dem Kalb ist. Vielleicht säugt ein kleines, hungriges Kalb ein wenig von der anderen Mutter, wenn es echt hungrig ist. Aber wenn wir sie draußen in der Prärie anhalten, geht diese Mama durch diese Menge von Kühen und Kälbern, bis sie ihr eigenes findet, und das Kalb rennt zu seiner Mutter. Es kennt dieses bestimmte kleine Wimmern in ihrem Gebrüll. Und sie brüllt nach dem Kalb, und die anderen Mütter brüllen, bis man sich selbst nicht mehr denken hören kann. Aber dieses kleine Kalb wird diesen bestimmten Ruf seiner Mutter finden, weil es ein Teil der Mutter ist. Und ein wiedergeborener Christ aus dem Himmel, der ist ein Teil dieses Wortes. Das ist richtig. Einer anderen Mutter wird er nicht folgen. Er ist ein Teil des Wortes. Er verbleibt mit dem Wort. Wenn die Trompete ein unsicheres Geräusch gibt, wer kann sich dann zum Kampf rüsten? Sagte Paulus. Er kennt das Geräusch des Wortes. Bemerke, dass dies die vorherbestimmte Hand Gottes ist, die ihnen hindurch folgt. Er weiß, dass er eingesetzt wurde. Er war in der Wahrheit des Evangeliums. Er weiß, dass er durch den Geist Gottes geboren wurde. Er weiß, dass der Geist Gottes das Wort Gottes nicht leugnen kann. Deshalb wird er einem Fremden nicht folgen. Bemerke es, wie: Ich schaute hier zurück auf einen Zettel, den ich hier aufgeschrieben hatte. Ich bin daran vorbeigegangen, aber ich sah gerade die Schriftstelle und dachte, ich würde mich noch einmal darauf beziehen. Beachte, wie seine eigenen vorherbestimmten Schafe ihm folgten, genau in den Tagen der größten Theologen, die wir je hatten. Sie kamen direkt heraus, weil sie ihn kannten. Sie wussten, was das Wort für diesen Tag verheißen hatte. Sie wussten, wie der Messias zu sein hatte. Als er kam und Simon Petrus zu ihm kam, welches damals nur Simon war, und Andreas hatte versucht, es ihm zu sagen: Dieser Mann ist der Messias. Nun, Simon. Natürlich war er vielleicht ein bisschen hartgesotten. Er wollte nicht gehen. Aber als er in die Gegenwart Jesu ging, als Jesus sagte: Dein Name ist Simon und du bist der Sohn des Jonas. Nun, wir wissen, dass Jesus seinen Aposteln sagte, dass er sie vor Grundlegung der Welt kannte. Sie waren die Attribute seiner Gedanken. Deshalb, da dieser Same in ihm lag und er wusste, dass das Wort sagte, in Klammer, und verheißen war, in Klammer zu, dass der Messias ein Prophet sein würde. Und als er das sah, war er mit dem Fischen durch. Dann wusste er, dass er seine Netze fallen lassen würde, weil er ein Menschenfischer werden würde. Denn nun standen dort andere, die dasselbe sahen und stuften es als bösen Geist ein. Das waren die Theologen, weil es nicht nach dem Geschmack ihrer theologischen Lehren war. Und sie lehnten es ab, weil sie sich mit ihrer Lehre auf ihr eigenes Verständnis verließen. Als Jesus Christus in der Erfüllung des Wortes der Verheißung hereinkam, und sie waren zu blind, um es zu sehen, sie verließen sich auf das, was der Priester sagte, und auf das, was die Gemeinde sagte, statt auf das, was Gott sagte. Nun, Jesus rügte sie dafür. Er sagte: Prüft die Schriften, denn in ihnen behauptet ihr, ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Diese Schriften, die ich euch auffordere zu prüfen, sie sagen euch, wer ich bin. Aber sie wollten sich nicht auf das verlassen, was das Wort sagte, sondern sie verließen sich auf ihren Verstand. Sie verließen sich auf ihren eigenen Verstand. Und die Schrift sagt uns, dass sie verschleiert waren. Der Schleier ihrer eigenen Theologie hatte sie geblendet. Du sagst: Bruder Branham, worauf willst du hinaus? Ich komme gerade dazu. Diese Sache geschieht wieder, bis Männer und Frauen und Menschen sich auf eine bestimmte Gemeinde verlassen, der sie sich angeschlossen haben und zu der sie gehören, egal, was das Wort Gottes dazu sagt. Sie machen so weiter, vertrauen auf ihr eigenes Verständnis und ignorieren das Wort Gottes, als ob es nicht einmal geschrieben worden wäre. Es ist der ungekeimte Same des menschlichen Lebens. Es hat das physische Leben, aber kein geistliches Leben in sich, das belebt werden könnte. Der Schleier lag über ihrem Gesicht. Nun bemerke es, sie hatten ihre eigenen Vorstellungen von dem, was Gott sein sollte. Sie hatten ihre eigenen Vorstellungen davon, wie der Messias sein sollte. Aber das Wort sagte, wie der Messias sein sollte. Nun siehst du, sie hatten ihre eigene Vorstellung davon, was er sein würde. Kein Zweifel. Aber was der Hohepriester sagte: Alle meine Priester unter mir. Nun, wenn der Messias kommt, wir haben hier einen großen Tempel gebaut und wir haben all dies getan. Und die Bibel sagt, dass er schnell zu seinem Tempel kommen wird und all diese Dinge. Wenn er das tut, wird der Messias genau hierher kommen und sich mit uns erkennen und sagen: Ich bin der Messias. Ich bin angekommen. Ich bin der Messias, nach dem ihr geschaut habt. Nun, als er kam, kam er auf so eine andere Weise, als sie es dachten, dass sie ihn nicht erkannten. Sie wussten nicht, wer er war. Aber seine eigenen. Was wäre, wenn irgendein Heuchler dorthin gegangen wäre und gesagt hätte: ich bin der Messias, ich bin Doktor, so und so. Sie hätten es akzeptiert. Aber wenn du zu einem Mann kommst, der mit einer verdunkelten Geburt geboren wurde, der keine Schule besucht hat, um zu lernen, der kein Seminar besucht hat, der keine Gemeindekarte hatte, aber er war die Auslegung von Gottes Wort, das offenbar gemacht wurde. Die Werke, die ich tue, sagen euch, wer ich bin. Wenn ich nicht die Werke tue, die mir verheißen wurden, dann glaubt mir nicht. Und könnten wir das nicht auf den heutigen Tag anwenden, wenn der Heilige Geist kommt und Sie möchten es auf ein anderes Zeitalter anwenden? Wenn er in den Taten hereinkommt und die Demonstrationen seiner Macht des ewigen Lebens? Die Menschen möchten es einen wilden Fanatismus nennen. Warum? Sie verlassen sich auf ihr eigenes Verständnis und nicht auf das Wort des Herrn. Du weißt, dass das richtig ist. Die Identifikation, die Gottes eigene Auslegung ist, ist die Manifestation der Verheißung. Vielleicht sage ich es, um es ein wenig deutlicher zu machen. Wenn Gott ein Wort spricht, braucht er keinen Mann oder keine Frau oder sonst jemanden, um zu sagen, was das bedeutet. Als er sagte, nun, sagst du, Gott hat das gemeint. Gott meint einfach das, was er sagt, dass er es meint. Siehst du? Nun, wie legt er sein eigenes Wort aus? Indem er es erfüllt. Die Bibel sagte, eine Jungfrau wird schwanger werden. Das tat sie, das muss man nicht auslegen. Gott sagte, es werde Licht und es wurde dort. Das braucht keine Auslegung. Gott sagte auch, dass er in diesen letzten Tagen seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen würde. Und er hat es getan. Das braucht keine Auslegung. Das braucht nur eine Annahme. Jemanden, der akzeptiert, was Gott getan hat. Es braucht keine Auslegung. Gott legt sein eigenes Wort aus. Gott hat die Dinge, die wir sehen, Tag für Tag verheißen, dass er es in den letzten Tagen tun würde. Die Menschen sind heute, wie es damals war. Sie verlassen sich auf ihr eigenes Verständnis. Mein Pastor sagt, dass das Fanatismus ist. Aber die Bibel sagt, dass es geschehen wird. Auf wessen Verständnis wirst du dich verlassen? Die Bibel verheißt in den letzten Tagen, dass das Zeitalter der Gemeinde von Laodicea so reich werden wird und so in Zulänglichkeit ihrer selbst. Ich bin reich, es fehlt mir an nichts. Ich sitze wie eine Königin und sie ist reich. Und er sagte, du weißt es nicht, dass du elend bist. Das ist das ganze Gemeindezeitalter, die Gemeinde. An die Gemeinde von Laodicea. Du bist nackt, blind, arm, elend und weißt es nicht. Sie sitzen in ihrem Reichtum. Zehntausende mal Zehntausende und Tausende von Mitgliedern. Der Reichtum der Welt in ihrer Hand. Fast. Wenn man alles zusammennimmt, haben sie mit der katholischen Gemeinde und den Protestanten zusammen, wie sie zusammengehen, den Reichtum der Welt. Wir sind in dieser Nation ruiniert, fast. Wir verschulden uns mit Steuern, die erst in 40 Jahren bezahlt werden, sagen sie mir. So sagten sie es auf Lifeline. Die Steuern, die wir jetzt ausgeben, werden in 40 Jahren bezahlt sein. Mein kleiner Enkel, wenn Jesus verzögert, die Steuern, die er zahlen wird, wenn er 40 Jahre alt ist, die geben wir jetzt aus, senden sie an ausländische Hilfsorganisationen und unsere eigenen Indianer und Dinge, die zu Tode hungern und versuchen, Gemeinschaft zu kaufen. Man kann keine Gemeinschaft kaufen, du kannst keine Freunde kaufen. Nein, aber das ist es, was wir tun, das ist die Art, wie wir aufgestellt sind. Wir besteuern die Menschen auf alles, was sie bekommen können. Steuern, Steuern, Steuern. Und wir werden wohl noch hunderte von Jahren nicht aus den Kriegsschulden herauskommen, in die wir von der Politik hineingeworfen wurden. Und nun, wir sollten nicht so sein. Es gibt keinen Grund, dass wir so sind. aber die Gemeinden selbst haben sich bereichert. Denkt daran, der Reichtum der Welt, sagt die Bibel, liegt in der katholischen Kirche. Das ist der Grund, warum Russland sie herausgejagt hat, warum Russland exkommuniziert. Das war die eigentliche Wurzel des Kommunismus, weil die Gemeinde lehrte, etwas zu sein. Er war nicht mehr vom Rest der Welt. Als wir da oben in Finnland waren und der kleine Junge von den Toten auferweckt wurde, standen dort die russischen Soldaten stramm. Und sie sagten, wir empfangen einen Gott, der Tote auferwecken kann. Wir haben Denominationen und Schulen und Gebäude gemacht und versagt, das zu tun, was Jesus uns gesagt hat, nämlich das Evangelium zu predigen. Wir versuchen, die Welt zu erziehen. Er sagte nie, bildet die Welt. Wer gebildet ist, soll gerettet werden. Du musst wiedergeboren sein, erfüllt mit dem Geist. Das ist der Grund, warum wir so kläglich versagt haben. Überall. Siehst du, wir haben den Reichtum. Wir haben die Sache. Was wird nun passieren? Und wenn diese Gemeinde, der Ökumenische Rat der Kirchen, zusammengeht, siehst du nicht, wer die Führung übernehmen wird? Könnt ihr Methodisten und Presbyterianer das nicht verstehen? Der Rest von euch, sogar die Pfingstler, ihr sagt, dass ihr nicht hineingehen werdet. Ihr werdet entweder hineingehen, oder ihr werdet die Konfessionen zerschlagen. Ihr werdet das eine oder das andere tun. Es liegt direkt vor dir. Du musst es tun. Es ist ein Zwang, das Zeichen des Tieres. Und das ist es, genau. Konfessionalismus, absolut, in Klammer. Ich werde es mit der Bibel beweisen, Klammer zu, ist das Malzeichen des Tieres. Sie war eine Hure. Sie hatte prostituierte Töchter. Und wir wissen, dass das die Wahrheit ist. Die organisierte Religion ist gegen das Wort und es ist antichristlich in seinen Prinzipien. Nicht alles dort ist antichristlich, aber in ihren Prinzipien, ihrem System ist sie antichristlich, weil sie gegen das Wort Gottes ist. Jedes organisierte System ist auf diese Weise. Da hast du es. Siehst du? Und du vertraust auf jemandes eigenes, ihr Verständnis, anstatt auf Gottes Verständnis zu vertrauen und darauf, was Gott darüber gesagt hat. Das ist der Grund, warum es falsch ist. Jungs gehen auf Seminare, die eine gute Ausbildung haben, auf diese sogenannten Bibelschulen, und vielleicht haben sie einen Ruf Gottes in ihrem Herzen. Und sie bekommen dort eine bestimmte Sichtweise eingetrichtert. So und so hat gesagt, Bischof so und so, dieser hat es gesagt, jener hat es gesagt, der Rat der Männer ist sich einig, dass es so sein soll. Es ist egal, was irgendjemand sagt. Jesus sagte, lasst jedermanns Wort eine Lüge sein, und meins ist die Wahrheit. Egal, wessen Wort es ist, meins sei die Wahrheit. Nun, woher wissen wir, was die Wahrheit ist? Wenn die Bibel erklärt, dass etwas geschehen wird, dass etwas stattfinden wird, und es geschieht so. Nun, die Bibel sagt, in ihr war der Reichtum der Welt, Gold, Silber. Nun, wenn wir auf der goldenen Standarte sind und wir sind pleite, was wird nun passieren? Was wird passieren? Du weißt, dass die reichen Menschen dieser Nation, diese großartigen Fabriken, Whisky- und Tabakfabrikanten und so weiter, werden der veränderten Währung nicht standhalten können. Das Einzige, was wir also zu tun haben, ist, auszuleihen. Und es gibt nur einen Ort, an dem wir es leihen können. Und wenn wir es tun, verkaufen wir unsere Geburtsrechte an es. Das ist richtig. Was wirst du dann tun? Du bist unter Besitz genommen. Dort ist das System. Dort gibt es nichts, was du tun kannst. Oh, Menschen, denkt nicht, dass ich... Ihr denkt vielleicht, dass ich verrückt bin, aber wenn meine Stimme im Tod verstummt, werden diese Tonbänder immer noch abgespielt werden, und ihr werdet erkennen, dass das, was ich gesagt habe, eingetreten ist. Ich wäre ein höchst dummer Mensch, wenn ich den Standpunkt nehmen würde, den ich eingenommen habe, dass sogar gegen diese Sache, ich wäre gegen Gott, ich wäre gegen alles, was Gott ist, wenn ich falsch wäre in meinem Denken und in meiner Berufung. Die Sache wäre gegen Gott. Aber ich nahm meinen Standpunkt ein, weil ich es hier im Wort sehe. Es ist Gottes Wort. Dann sehe ich, wie es bestätigt wird und beweist, dass es die Wahrheit ist. Das ist die Auslegung, die Gott von seinem Wort gibt. Gottes eigene Auslegung seines Wortes ist es, wie er es bestätigt und wahr macht. Warum waren diese Pharisäer blind? Was machte sie so blind? Weil sie die Offenbarung nicht akzeptieren wollten oder die Bestätigung des Wortes. Und das ist der Grund, warum die Kirchen heute blind sind, weil sie die Offenbarung, die bestätigt wurde, nicht akzeptieren. Wenn das Wort es sagt, wenn es offenbart und bewiesen ist, dann akzeptieren sie es trotzdem nicht. Das ist der Grund, warum diese Juden, die Juden von heute, nicht. Du kannst nicht mit ihnen über Christus reden, weil der Schleier immer noch über ihrem Gesicht liegt. Sie sind geblendet. Und die Kirche, du kannst nicht mit ihnen über das volle Evangelium und die Kraft Gottes sprechen, weil der Gott dieser Welt sie von der Wahrheit Gottes verblendet hat und sie sich auf ihren eigenen Verstand verlassen. Wenn Frauen in die Gemeinde kommen und ihre Haare abschneiden, weil der Pastor ihnen sagt, oh, das ist in Ordnung, der Mann ist verrückt, aber die Bibel sagt, dass sie falsch getan hat, wenn sie es tut. Gott weigert sich, ihr Gebet zu erhören, und manche dieser Frauen machen noch eine Schande und versuchen, Predigerin zu werden. Dann hat sie doppeltes Unrecht getan. Die Bibel sagt, sie soll das nicht tun. Nichts davon. Aber die Kirchenorganisation wird es empfangen und sie einsetzen und sie dorthin senden und sich dabei nach ihrem eigenen Verständnis richten. Ein Wort Gottes, das falsch platziert oder falsch ausgelegt wird oder es nicht angenommen wird, zerbricht die ganze Kette. Der Mensch soll nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Warum ist es so, Frauen? Ihr hört mich gegen diese Dinge predigen, dass ihr kurze Hosen tragt und Farben und Frisuren von diesem hier mit dem Bubikopf und all diese Dinge. Und dann jedes Jahr, wenn ich zurückkomme, dann sitzt ihr hier immer noch in demselben Zustand. Es ist, weil du dich auf dein eigenes Verständnis stützt, anstatt auf das Wort des Herrn. Und ihr Pastoren, warum räumt ihr nicht in eurer Gemeinde auf? Weil ihr zu eurem konfessionellen Glaubensbekenntnis geht, statt zum Wort des Herrn. Richtig, verlasst euch nicht auf euer eigenes Verständnis. Nun, verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern auf das Wort des Herrn. Sie wollten es nicht annehmen, weil sie die Bestätigung nicht akzeptieren wollten. Jesus kam mit einem Evangelium, ganz genau so, wie er sagte, dass er kommen würde, sogar viele Male. Johannes war ein wenig verwirrt, als er ins Gefängnis geworfen wurde, und er ging dort hinunter und hatte gepredigt, dass ein Messias kommen würde, dessen Anhänger in seiner Hand war, und er würde seinen Boden gründlich reinigen, die Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennen und den Weizen in die Scheune sammeln. Der Geist Gottes, der aus ihm sprudelt wie eine Quelle. Und dann, als er Jesus auf die Szene kommen sah, einen kleinen, sanftmütigen, niedrigen Kerl, der herumgeschoben wurde, hier um sein Leben rannte und dort, warum auch immer, Johannes konnte es nicht verstehen. Also schickte er einige seiner Nachfolger, um von Jesus herauszufinden, ob er wirklich der Richtige war. Was für eine Entehrung für Jesus, nachdem dieser Prophet, der dort im Wasser mit dem Wort Gottes stand, sagte: Ich kannte ihn, weil ich den Heiligen Geist wie eine Taube sah. Gott, der wie eine Taube vom Himmel herabkam und in ihn hineinging. Und ich hörte eine Stimme im Himmel, die sagte: Dies ist mein geliebter Sohn. Und dann sagte Johannes: Geh und frage ihn, ob er wirklich der eine war, oder schauen wir nach einem anderen? Nun, Jesus hat ihm kein Buch geschickt darüber, wie er sich im Gefängnis zu verhalten hat oder in welche Gemeinde er hätte eintreten sollen. Aber er sagte, bleibt eine Weile in der Nähe und schaut, was passiert. Und dann geht und zeigt Johannes die Dinge, die ihr gesehen und getan habt, weil seine Werke, die er tat, ihn als Messias, als Sohn Gottes bestätigten. Selig ist der, der sich nicht an mir ärgert. So viele haben sich geärgert. So viele Menschen nehmen so leicht Anstoß am Wort Gottes. Wenn es im Widerspruch steht, möchten sie sich auf ihr eigenes Verständnis stützen. Sie möchten nicht das Wort des Herrn nehmen. Und sie müssen einfach den Weg gehen, den man sie gelehrt hat zu gehen. Und der Weg, den man sie gelehrt hat, die Gemeinde vertraut darauf. Egal, ob Gott ihnen verheißen hat, dass sie am Morgen Regen haben werden, und die Gemeinde sagt, das ist Unsinn, sie glauben der Gemeinde anstatt Gott. Und warum? Weil sie aus der Gemeinde geboren sind. Aber ein Mensch, der aus Gott geboren ist, ist aus dem Samen Gottes, und der Same Gottes ist das Wort Gottes. Und er lebt nur dadurch. Das ist sein Leben. Nun, sie verließen sich auf ihr eigenes Verständnis, aber auf Gottes Wort wollten sie sich nicht verlassen. Sie wussten es besser. Es stand in der Schrift. Sie nannten es einen bösen Geist, diesen Mann. Denn warum? Ihre Priester sagten, jeder, der hingeht und diesen Mann predigen hört, wird aus der Synagoge ausgeschlossen. Als einmal ein Mann geheilt wurde, der blind war, durch Jesus. Sogar seine Eltern freuten sich über die Heilung, aber sie hatten Angst zu bekennen, dass es Jesus war, der es getan hatte. Ja, er sagte, ist das dein Sohn? Ja, wer hat ihn gesund gemacht? Er sagte, ich weiß es nicht, er ist volljährig, frag du ihn. Er kann für sich selbst sprechen, weil es gesagt worden war, dass jeder, der sich auf seinen, Christi Verstand, statt auf ihren Verstand verlässt, aus der Gemeinde ausgeschlossen werden würde. Ist das jetzt nicht genau dasselbe? Ich stelle dir eine klare Frage. Richtig, es tut dasselbe. Egal, was Gott tut, es musste nach ihrem Verständnis sein, nicht nach dem, was Gott als Wahrheit bestätigt. Nun, und dieser Mann hatte aber die Antwort. Er sagte, wer hat dich geheilt? Er sagte, einer, der Jesus von Nazareth heißt. Er sagte, er ist ein Sünder. Wir wissen nicht, woher er kommt. Er sagte, nun, das ist eine seltsame Sache. Ihr sollt doch die Führer dieser Stunde sein. Und hier ist ein Mann, der meine Augen geöffnet hat. Das hat es seit Anbeginn der Welt nicht mehr gegeben. Und doch sagt ihr, ihr wisst nicht, woher er kommt. Oh mei, warum? Sie verließen sich auf ihren eigenen Verstand und nicht auf das Wort des Herrn. Weil Jesaja sagte, die Blinden würden sehen, die Lahmen würden springen wie ein Hirsch, die Wüsten würden in Freude ausbrechen. Aber du siehst, sie haben sich auf ihr eigenes Verständnis verlassen, nicht auf das Wort, ihr eigenes System, das sie ausgearbeitet hatten. Nun, bemerke es, die Gemeinden von heute tun das Gleiche. Sie haben eine große Superrasse des Verständnisses in ihrem konfessionellen System gebildet, dass sie ein solches Superverständnis haben, dass sie nicht möchten, dass jemand anderes damit herumspielt, dass niemand hereinkommen kann, es sei denn, dass er zu dieser Gruppe gehört. Sag mir nicht, ich lebe in Tucson, Arizona. Ich kam dort vor 3 Jahren hin. Ich traf mich mit dem Rat der Gemeinden und ich sagte, ich komme nicht her, um eine Gemeinde zu beginnen. Ich komme her, um mit euch Gemeinschaft zu haben. Ich komme her, um euch zu helfen. Ich bin ein Missionar, ein Evangelist. Was immer ich tue. Sie sagten, kommst du hierher, um eine Gemeinde zu beginnen? Ich sagte, nein, Herr, ich komme her. Wenn ich eine Gemeinde möchte, habe ich eine in Indiana. Ich sagte, ich komme hierher, weil der Herr mich in einer Vision hierher geführt hat. Ich werde jetzt eine Weile bleiben, es sei denn, er führt mich weg. Aber ich komme nicht, um eine Gemeinde zu beginnen. Ich komme her, um euch Brüdern zu helfen. Das ist jetzt 3 Jahre her. Ich bin noch nie an einen Ort eingeladen worden. Warum? Weil es gleich danach eine Versammlung gab, wo man sagte, wenn jemand mich zum Pult einladen würde, würden sie diesen Prediger exkommunizieren. Du siehst, warum? Weil sie sich auf ihr eigenes Verständnis verlassen. Gewiss, das ist die sogenannte. Sie bilden ihr Superverständnis, wenn du deinen Namen nicht in ihr Buch stellst. In Klammer, du bist gerettet. Klammer zu, bist du verloren. Ein Prediger hat mir das erzählt. Oh, sagst du, das war so ein Quacksalber. Es war ein Pfingstler. Jack Moore und ich saßen dort und hörten ihm zu, in Dallas, Texas. Er sagte, dass er einen Mann aus dem Buch nehmen müsste. Ich sagte, warum? Weil er mit dir Gemeinschaft hatte. Ich sagte, nun, nimm ihn raus. Er sagte, nun, dann ist er verloren. Ich sagte, verloren? Warum, sagte er, nun, wenn sein Name nicht dort steht. Ich sagte, du meinst, du bist ein Bezirkspresbyter und glaubst das? Er sagte, das ist die Wahrheit. Ich sagte, gehen Sie vom Telefon weg, Herr. Das ist nicht die Gnade Gottes. Das siehst, denn durch einen Geist sind wir alle in einen Leib getauft und werden Glieder von diesem Leib. Es ist mir egal, welche Marke du hast, das hat nichts damit zu tun. Du bist absolut ein Christ durch Geburt, das ist der einzige Weg, wie du es sein kannst. Nicht durch Beitritt, nicht durch Glaubensbekenntnisse, nicht durch das Aussagen von diesem oder jenem oder durch irgendetwas anderes oder durch Bildung, Theologie. Du bist ein Christ, wenn du wiedergeboren bist. Und du kannst nicht wiedergeboren werden, wenn du nicht auserwählt bist, wiedergeboren zu werden. Denn niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass mein Vater ihn zieht. Und alle, die mir der Vater gegeben hat, werden kommen. Amen. Ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Große, sogenannte Bibelschulen, wir haben das. Sie verlassen sich auf ihr eigenes Lernen. Oh mei, sie, egal was das Wort sagt, sie können es so klar erklären. Oh, vor ihren eigenen Leuten, sie selbst dazu bringen, es zu glauben. Und ihre eigene Art glaubt es, dass die Zeit der Wunder vorbei ist. Dort gibt es keine Propheten, keine Apostel. Dort gibt es keine Gaben der Heilung und so weiter. Es endete alles dort in den Tagen der Bibel. Sie können sich selbst einreden, das zu glauben. Du weißt, dass die Bibel sagt, dass man eine Lüge glauben und dadurch verdammt werden kann. Das ist genau die Wahrheit. Sieh, oh egal, was das Wort Gottes sagt, sie lehnen sich an ihr eigenes Verständnis an. Sie stützen sich darauf, sie glauben es. Sie denken, es sei die Wahrheit. Du kannst eine Lüge immer und immer wieder glauben, bis sie für dich die Wahrheit ist. Das ist richtig. Aber wie können wir wissen, ob es die Wahrheit ist oder nicht? Gott beweist, dass es wahr ist, denn es steht in seinem Wort und er wird es bestätigen. Er legt es selbst aus. Wie ist es dazu gekommen? Sie tun es durch ihre Kultur, ihre Bildung, ihres Verstandes, ihres Grades von Doktorgrad und so weiter, dass sie von irgendeinem bestimmten Seminar hergekommen sind und diese Dinge gelernt haben. Aber schau, Freund, hör zu. Nirgendwo in der Bibel wird von uns verlangt, dass wir sie verstehen. Wir werden nicht aufgefordert, es zu verstehen. Wir werden aufgefordert, es zu glauben. Daran glauben? Wodurch? Durch den Glauben. Wenn du es verstehst, dann macht das den Glauben nichtig. Du kannst es nicht verstehen, aber du glaubst es trotzdem. Wenn ich Gott verstehen könnte, dann müsste ich nicht an Gott glauben. Ich verstehe Gott nicht. Kein Mensch versteht Gott. Ich kann das Wort Gottes nicht verstehen, aber ich nehme es an, ich glaube es. Es wird nicht von mir verlangt, es zu verstehen. Ich möchte nicht das Seminar kennen oder all dieses große Verständnis des Menschenwissens darüber. Ich weiß einfach, dass die Bibel sagt, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern und in Ewigkeit. Und ich schaue nach ihm in derselben Kategorie. Ich weiß, dass er verheißen hat, was er an diesem Tag tun wird. Ich schaue auf ihn, dass er es tut, und er tut es. Das ist richtig. Er hat Gnade verheißen. Ich habe danach geschaut, und ich habe es empfangen. Er hat Heilung verheißen. Ich glaubte daran, nahm es an und empfing es. Nun, ich möchte nicht zu viel von eurer Zeit nehmen, aber ich möchte dich um eines bitten, wenn du es eine Minute mit mir aushältst, einige von denen zu betrachten, die sich nicht auf ihr eigenes Verständnis verließen, einige Charaktere der Bibel, einfach ein paar, die nicht auf ihr eigenes Verständnis vertrauten, unabhängig davon, was das Verständnis ihres Zeitalters war. Lass uns zum Beispiel Noah nehmen. Noah lebte in einer Zeit der großen wissenschaftlichen Forschung. In den Tagen Noahs haben sie wahrscheinlich die Pyramiden gebaut, die sie nicht wieder reproduzieren können. Jetzt haben wir nichts, womit wir es tun könnten. Nichts, womit wir die Felsbrocken dort hinaufheben könnten. Sie könnten heute nicht. Damals hatten sie eine Art von Chemikalie, die sie in die Farbe stellen konnten und die Kleidung bis heute natürlich aussehen lassen. Sie hatten eine Einbalsamierungsflüssigkeit, mit der sie eine Mumie machen konnten. Wir könnten heute keine Mumie machen, wenn wir es müssten. Eine Menge der Künste, die wir verloren haben. Und sie, er lebte in einem intelligenten, wissenschaftlichen Zeitalter. Jesus bezog sich darauf, dass dieselbe Art von Zeitalter wiederkommen würde, bevor er zurückkommen würde. Denn wie es war in den Tagen von Noah. Nun wirst du glauben, das wirst du doch, oder? Glaubst du, dass Jesus das gesagt hat? Glaubst du, dass wir in dieses Zeitalter zurückgekehrt sind? Nun, das steht im Buch Lukas im 17. Kapitel und im 29. Vers. In Lukas 17,30 sagte er, und wie es war in den Tagen von Lot, als der Engel des Herrn, er las dieselbe Bibel, die wir auch lesen, und als er, geh zurück und finde heraus, was für ein Tag es vor Noahs Regen war. Geh zurück und finde heraus, was für ein Tag es war, bevor die Welt in den Tagen von Lot zerstört wurde. Finde heraus, was es war, und du siehst, wovon Jesus gesprochen hat. In den Tagen Noahs aßen, tranken, heirateten und verheirateten sie. Sie wussten es nicht, bis Noah in die Arche ging und die Flut kam und sie alle mitnahm. In den Tagen von Lot, kurz bevor die Welt verbrannt wurde, die heidnische Welt, die Sodomiten, dort gab es Homosexuelle, Perversionen, alles in der Welt. Eine große, es war ein modernes Los Angeles. Nicht nur ein modernes Los Angeles, sondern die Vereinigten Staaten. Nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern eine Welt. Das war es wirklich. Perversion. Die Menschen verloren ihren natürlichen Lebensweg und ihr natürliches Verständnis von gesundem Menschenverstand, wurden pervertiert durch einen bösen Geist, der den ganzen Verlauf ihres natürlichen Lebens veränderte. Und sie waren von dämonischen Geistern besessen. Wenn das nicht das Bild der Tage Noahs ist, dann weiß ich es nicht. Und in den Tagen von Lot, ich meine, und den Tagen Noahs auch, essen, trinken, heiraten, sich verheiraten lassen, Gerichtssäle mit Scheidungen füllen und alles, genau wie es war. Aber denkt daran, bevor die Welt zerstört wurde, wurde Abraham auf die Erde gesandt und bekam die Verheißung auf einen Sohn. Und Abraham begegnete Gott in vielen Stufen, als ein Typ auf die Gemeinde, wie sie Gott begegnet ist. Aber kurz vor der Zerstörung, und der verheißene Sohn kehrte zurück, in Klammer, oder kam vielmehr, kam der Sohn, der verheißen worden war. Gott kam herab und manifestierte sich in menschlichem Fleisch, in einem Mann, drei Männern. Und sie kommen herab zu Lot, kommen zuerst zu Abraham, und sie setzten sich nieder. Und Abraham hatte seinen Namen verwandelt von Abram in Abraham und Sarai in Sarah. Und dieser Mann, der Sprecher, Elohim, als er hereinkam, um zu ihm zu sprechen, was sagte er da? Er sagte, wo ist deine Frau, Sarah? Er sagte, sie ist in dem Zelt hinter dir. Sagte, ich werde dich besuchen, gemäß der Zeit des Lebens. Und sie lachte im Zelt hinter ihm. Und er sagte, warum hat Sarah gelacht? Siehst du? Nun, er hätte Sarah genau dort das Leben genommen, weil sie über sein Wort gelacht hatte. Aber er konnte es nicht tun, weil Sarah ein Teil von Abraham war. Und heute sagt Jesus im 17. Kapitel von Lukas und im 30. Vers, wie es in den Tagen Lots war, so wird es auch in der Endzeit sein, wenn der Sohn des Menschen. Nun erinnere dich, Sohn des Menschen ist ein Prophet. Jehova nannte Hesekiel einen Menschensohn. Jesus kommt in drei Namen. Sohn des Menschen, Sohn Davids, Sohn Gottes. Er nannte sich selbst Menschensohn, damit die Menschen es verstehen, denn er war der Prophet, den der Herr Gott erwecken würde. Nun bemerke es, dann versprach er, dass der Menschensohn sich wieder offenbaren würde. Kurz vor jener Zeit, vor dem Feuer, das Abraham sah, bevor der verheißene Sohn kam. Und er wurde wieder zu einem jungen Mann und sie zu einer jungen Frau vor. Nun bemerke es, die Schrift sagt das ausdrücklich. Jetzt müssen wir danach schauen. Und wenn wir die Welt in ihrer Perversion sehen und die Dinge, die heute in ihr sind, so weiterführen, wie sie ist, wie können wir dann denken, dass das richtig ist und nicht sagen, dass dieser andere richtig ist? Weil jemand, du vertraust auf ihr Verständnis und nicht auf das Verständnis des Fürsten des Lebens, der die Person war, die dort am Tor mit ihnen war, in Sodom. Nun bemerken wir verlassen uns nicht auf unseren eigenen Verstand. Noah verließ sich nicht auf seinen Verstand. Es war ein großes wissenschaftliches Zeitalter, aber er verließ sich nicht auf seinen Verstand seiner Zeit. Aber er verließ sich auf die Verheißung Gottes und bewegte sich durch die Kraft Gottes und bereitete eine Arche zur Rettung seines Hauses vor, als es absolut gegen den gesunden Menschenverstand war. Dort oben gab es kein Wasser, hatte es nie gegeben. Aber er wusste, wenn Gott sagte, dass es dort sein würde, dann würde es auch da sein. So verließ er sich nicht auf seinen eigenen Verstand, sondern er bewegte sich im Glauben durch das Wort der Verheißung Gottes. Der Geist bewegte ihn und er tat es. Abraham, er verließ sich nicht auf sein Verständnis über das menschliche Leben. Er hatte seine Frau mit etwa 17 Jahren geheiratet. Hier war er 75 Jahre alt und sie war 65 Jahre alt und damit 10 Jahre jünger. Aber Abraham verließ sich nicht auf seinen Verstand, als Gott sagte, dass er ihm einen Sohn von Sarah geben würde. Aber er nannte alles, jeden wissenschaftlichen Beweis, der im Gegensatz zu Gottes Wort stand, jedes Lernen außerhalb von Gottes Wort, als ob es nicht so wäre. Und er gab Gott Lobpreis, stark, ihm Lob zu geben. Er dachte nicht einmal daran, seinen eigenen Leib anzuschauen oder die Leblosigkeit von Sarahs Leib oder seinen Leib. Er zog nichts in Betracht, sondern verließ sich auf die Verheißung Gottes. Er verließ sich nicht auf seinen eigenen Verstand. Er verließ sich nicht auf die Vernunft. Warum, sagst du, Bruder Branham, es ist Vernunft, dass Gott die Kranken nicht heilt, wo wir doch so viele feine Ärzte haben. Die Bibel sagt, wir verwerfen die Vernunft. Wir denken nicht nach. Der Glaube argumentiert nicht. Der Glaube glaubt und nimmt an. bemerke es, aber er glaubte, statt ungläubig zu sein, und nannte die Dinge, die nicht waren, als ob sie wären, was absolut gegen jede Vernunft war. Aber er begründete nicht, er glaubte es einfach. Es gab keine Gründe, die beweisen konnten, dass dieses Baby geboren werden konnte. Diese Frau war etwa 20 Jahre über die Menopause hinaus, und sein Leib war so gut wie tot. Und als er 100 Jahre alt war, 25 Jahre später, gab er Gott immer noch Lobpreis. Gegen jede Art von Verständnis, aber durch den Glauben wusste er, dass Gott sein Wort halten würde. Er verließ sich nicht auf seinen eigenen Verstand. Was wäre, wenn Mose sich auf seinen eigenen Verstand verlassen hätte, als Gott ihm sagte, dass er den Pharao, die Kinder Israels, aus den Händen des Pharaos nehmen solle? Was wäre, wenn er sich auf seinen eigenen Verstand gestützt hätte, als er dort bei der Feuersäule war, als Gott sagte, »Geh hinab, und ich werde mit dir sein«? Was wäre, wenn er sich auf seinen Verstand gestützt hätte, als er sie zum Roten Meer brachte? Und dort waren sie am Wasser, und hier hatte Gott ihnen das verheißene Land versprochen. Was wäre, wenn er sich auf seinen eigenen Verstand verlassen hätte? Wie werde ich dort hinübergehen? Wir haben keine Zeit, eine Brücke zu bauen. Hier ist die Armee, die direkt hinter uns kommt. Hier sind die Berge auf beiden Seiten. Hier ist das Wasser vor uns, das Rote Meer. Nun, wenn er sich auf seinen eigenen Verstand verlassen hätte, hätte er seine Hände hochgeworfen und wäre gelaufen, wäre dem Pharao zu Füßen gefallen und hätte gesagt, »Pharao, vergib mir, ich habe falsch gehandelt.« Aber er stützte sich nicht auf seinen eigenen Verstand. Aber er betete, und Gott sagte ihm, er solle vortreten, und das Meer tat sich auf, welches gegen alle Vernunft war. Aber er verließ sich nicht auf seinen eigenen Verstand. Was wäre, wenn Josua, als er mit den anderen 10 Konfessionen dort hinüberging und das verheißene Land Gottes sah, mit ihnen zurückgekommen wäre und gesagt hätte, »Jetzt warte mal. Es ist wahr, wir schauen wie Grashüpfer aus. Sie sind Giganten. Wie können wir sie jemals einnehmen? Wir haben nicht einmal Schwerter, nur das, was wir aufgesammelt haben. Wie können wir jemals hineingehen und das Land einnehmen? Das ist völlig unmöglich. Sie sind uns zahlenmäßig 50-1 überlegen. Sie sind ausgebildete Soldaten, und wir sind nichts anderes als eine einfache Gruppe von Schafhirten und Schlammschmierern aus Ägypten. Wie, wir haben nicht einmal Schilde und so etwas. Wie sollen wir es jemals einnehmen? Warum? Verständnis würde sicher beweisen, dass sie es nicht tun konnten. Jeder militärische Mann, wie er es war, oder Mose, hätte sich nicht auf ihren eigenen Verstand verlassen können. Aber auf ihren Verstand verließen sie sich nicht. Aber sie wussten, dass Gott gesagt hatte, »Ich habe euch dieses Land gegeben. Geht und nehmt es ein. Verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Wenn du dich heute auf deinen eigenen Verstand stützt, wenn du krank bist, vielleicht im Rollstuhl sitzt, mit Krebs oder Herzproblemen stirbst und der Arzt sagt, dass du sterben wirst, wenn du dich auf diesen Verstand verlässt, wirst du sterben. Aber vertraue nicht auf dieses Verständnis, ganz sicher nicht. Was ist, wenn die Mauern von Jericho, die... Sie sagen, sie konnten ein Wagenrennen auf ihnen oben herum machen, diese großartigen Mauern. Gott sagte, geht dort hinauf und marschiert so viele Male um sie herum und posaunt eine Trompete und lasst alle ein Geräusch ertönen und die Mauern werden einstürzen. Nun, das war absolut. Für den fleischlichen Gedanken wäre das dumm. Aber Josua, der wusste, wie dick diese Mauern waren, weil er viele Mauern unten in Ägypten gebaut hatte, wusste er den Zement, der in ihnen war, wie fest sie waren, um die Wagenrennen darauf zu halten, und sogar Häuser, die darauf gebaut waren. Aber er verließ sich nicht auf seinen eigenen Verstand. Er glaubte, dass das, was Gott sagte, die Wahrheit war, und gehorchte seinem Wort, und die Mauern stürzten ein, Er verließ sich nicht auf sein eigenes Verständnis. Was, wenn er diese Schlacht kämpfte und, in Klammer, das predigte ich am Sonntag, und dort die Sonne unterging. Der Feind war besiegt. In dieser Nacht würden sie zusammenkommen und mit einer anderen Streitmacht hereinkommen und viele seiner Männer töten. Nun, was wäre, wenn er gesagt hätte, ich brauche etwas Tageslicht, ich muss mehr Sonnenlicht haben. Nun, jetzt warte einen Moment, Gott hat das in eine Ordnung gesetzt. Die Sonne dreht sich so, die Welt dreht. Nun, lass uns sehen. Wenn ich bete, dass die Sonne stehen bleibt, vielleicht. Wenn die Welt stehen bleibt, jetzt, dann verliert sie ihre Anziehungskraft. Ich werde fallen. Er hörte nicht auf sein Verständnis. Das Einzige, was er sagte, war, Sonne, steh still, und Mond, du bleibst, wo du bist. Und sie gehorchten ihm. Er hat sich nicht auf seinen eigenen Verstand verlassen, aber er vertraute auf die Verheißung Gottes. Ich habe dir das Land gegeben, geh und hole es dir. Er hat dir die Verheißung des Heiligen Geistes gegeben. Du kannst es in dieser Versammlung bekommen, du kannst es jetzt bekommen. Verlasse dich nicht auf dein eigenes, ich bin müde. Ich sage es euch, ich habe zu viel Abendbrot gegessen. Ich hasse es, wenn Johannes mich dabei sieht. Oh, um Himmels willen, du verlässt dich auf dein eigenes Verständnis. Die Verheißung gilt euch und euren Kindeskindern und denen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, rufen wird. Der Arzt sagte, ich werde sterben. Er untersuchte mich und sagte, ich habe diesen Krebs, ich habe das oder was auch immer es war. Ich muss sterben. Verlasse dich nicht auf dieses Verständnis. Gott ist der Herr, dein Gott, der alle deine Krankheiten heilt. Also stütze dich nicht auf dieses Verständnis, auf das Verständnis eines Menschen. Lehn dich an Gottes Verständnis. Was wäre, wenn Simson draußen auf dem Feld gewesen wäre, als die Philister 1000 Mann auf ihn zustürmten? Und dort stand er, ein kleiner, bissiger, lockenköpfiger Krabbler, ungefähr so groß. Und er, nun, er war kein Schwertkämpfer, denn er wusste nicht, er hatte keine militärische Ausbildung. Er war einfach nur ein kleines, altes, lockenköpfiges Weichei, wie mit 7 herunterhängenden Locken. Mamasöhnchen. Er stand dort draußen, und hier kommen 1000 Philister. Nun, er hatte nichts in der Hand. Er schaute nach unten und fand einen alten, ausgebleichten, weißen Kieferknochen von einem Maultier. Und er hob ihn auf und er sagte, »Lass uns sehen. Nun, ich werde nicht viel damit anfangen können, weil diese Helme auf ihren Häuptern sind von diesen Philistern. All diese Soldaten, sie haben alle Speere, sie haben alle Kettenhemden und ihre Helme wiegen ungefähr 15 Pfund pro Stück.« Großartige, große Männer, die alle draußen sind. Nun, wenn ich jemals mit diesem alten, spröden Kieferknochen eines Maultiers auf einen dieser Helme treffe, nun, dann würde er in Stücke zerspringen. So ist es. Er vertraute nicht auf sein Verständnis. Er nahm einfach, was er in der Hand hatte, und begann, die Philister zu schlagen. Und nachdem er 1000 von ihnen niedergeschlagen hatte, hatte er immer noch den Kieferknochen in der Hand. Amen. Es ist mir egal, was die Theologie der Menschen sagt. Verlasse dich nicht darauf. Verlass dich auf das Wort Gottes, Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Gewiss, er glaubte es. Was wäre, wenn David auf die Theologie von Saul gehört hätte? Dort stand Goliath mit seiner großartigen Prahlerei, und alle hatten Angst. Saul, Kopf und Schultern über dem ganzen Heer. Goliath sagte, »Jemand komme heraus und kämpfe gegen mich. Es ist nicht nötig, dass wir alle sterben. Wenn ich dich töte, dann dient ihr uns. Und wenn du mich tötest, warum, dann dienen wir euch.« Denn er hatte den Vorsprung vor ihm. So macht es der Teufel gerne, wenn er sein ganzes Seminar hat, und alle, wenn er kommt, siehst du? Der kleine alte David, der dort mit einem Stück Schafsfell herumging, rötlich, mit gebeugten Schultern, ein kleiner, bissiger Kerl, ungefähr 100 Pfund, 110. Er sagte, willst du mir sagen, dass die Armeen des lebendigen Gottes, die beschnitten sind, in Klammer, siehe, zu einem Bund, Klammer zu, dort stehen werden und diesen unbeschnittenen Philister den Armeen des lebendigen Gottes trotzen lassen? Saul sagte, komm her, Junge. Er sagte, ich bewundere deinen Mut, aber die Zeit der Wunder ist vorbei. So etwas haben wir nicht mehr. Du siehst, und lasst mich euch etwas sagen. Welche Gemeinschaftskarte kannst du vorweisen? Siehst du? Du hast nicht einmal eine Rüstung an. Du hast nichts als eine Schleuder in der Hand. Siehst du? Du hast keinen Doktortitel oder LLD. Wie willst du das machen? Nun, dieser Mann ist ein Krieger. Er ist ein D.D. Doppel-L, PhD. LLQ. Wieso? Er hat so viele Abschlüsse, er könnte eine Wand damit verputzen. Und wer bist du? Ein Schafhirte. Er sagte, aber ich möchte euch etwas sagen. Er sagte, weißt du was? Er sagte, ich habe dort draußen die Schafe meines Vaters gehütet. Und, sagte er, ein Löwe kam herein und schnappte sich eines von ihnen und rannte davon. Und weißt du, ich nahm diese kleine Schleuder, ging ihm nach und schlug ihn nieder. Ich nahm das Lamm aus seinem Mund, und er erhob sich gegen mich. Und als er das tat, nahm ich einfach das Messer und tötete ihn. Und ich ging zurück, und hier kam ein Bär nach dem Schaf heran, packte es und rannte davon. Auch ihn habe ich erschlagen. Er sagte, nun, aber Gott, nicht mein Doktortitel, nicht mein eigenes Verständnis. Ich kann euch nicht sagen, wie ich es tue. Ich weiß nicht, wie es getan wird. Aber der Gott, in Klammer, Amen, aber der Gott, der mich aus der Pranke des Bären und des Löwen befreit hat, wie viel mehr wird er mich aus den Händen dieses unbeschnittenen Philisters befreien? Bischof Saul sagte, weißt du, ich glaube, du hast eine Berufung, Junge. Ich sage dir, wenn du hierher kommst, werde ich dir das Duellieren beibringen. Siehst du? Und ich sage es dir, ich bin der Doktor, also zieh meine Rüstung an, ich werde dich einkleiden. David stand dort und sie gaben ihm einen Doktortitel, einen LL.D. und all das. Und der arme kleine Kerl konnte sich nicht einmal bewegen. Er wusste nicht wie. Er sagte, ich habe das nie bewiesen. Diese kirchliche Weste ist nicht für mich geeignet. Nimm das Ding ab. Lass mich mit dem gehen, mit dem Gott mir geholfen hat. Das war der Glaube an die Kraft Gottes. Und er verließ sich nicht auf seinen eigenen Verstand. Er verließ sich nicht darauf, was jemand anderes sagte. Er verließ sich auf den Glauben, weil er wusste, wenn Gott ihn schon von der Bärentatze gerettet hatte, wie viel mehr würde er ihn von diesem Philister retten? Nun, wenn Gott euch so sehr liebte, dass er euch aus der Sünde herausholte und euch mit dem Heiligen Geist erfüllte, was ist los mit euch, ihr arme, rückgratlose Schwächlinge im ganzen Land? Wird er euch nicht viel mehr von euren Plagen erlösen, wenn er verheißen hat, es zu tun? Gottes Wort hat es so gesagt, er wird es tun. Sicher, er befreite ihn aus den Händen. O, jeder einzelne der Propheten, was wäre, wenn sie sich in ihrem Zeitalter auf ihren eigenen Verstand verlassen hätten? Sie wären nie zu den Priestern und Hohepriestern gegangen und hätten sie weiße Mauern und alles andere genannt. Sie hätten nie gegensätzlich zu ihnen prophezeit. Sie wären wie einige der modernen Propheten gewesen, hätten zugestimmt, hätten schöne Kleider getragen und wären in den Palästen der Könige gewesen. Was wäre, wenn Johannes versucht hätte, sich auf sein eigenes Verständnis zu stützen? Aber er ging direkt auf sie zu, und sie sagten, »Jetzt warte mal, Johannes, predige nicht über Ehe und Scheidung. Er ging direkt auf Herodes zu und sagte, »Es ist nicht rechtmäßig, dass du sie hast.« »Ja, Herr.« Er sagte, »Nun, weißt du, wer das ist?« »Das ist der Prophet. Es ist mir egal, wer es ist.« Er lehnte sich nicht. Sagte, »Nun, du weißt, dass du nicht viel hast. Du bist hier unten in dieser Wüste. Die Vereinigung wird dich nicht empfangen, wenn du dich so benimmst.« Er kümmerte sich nicht um irgendeine Vereinigung. Er verließ sich nicht auf sein eigenes Verständnis, sondern auf das Verständnis Gottes. Sicher. Es gab dort einen Mann, der sich auf seinen eigenen Verstand verließ, und sein Name war Judas Iskariot. Oh, er! Ich sehe nicht, wie er es tun konnte. Er war von Angesicht zu Angesicht mit Christus gegangen, genauso wie Eva am Anfang. Er hatte die Bestätigung gesehen. Er hatte Gott ins Gesicht geschaut, wie Eva es tat in der Kühle des Abends. Eva schaute Christus an in der Kühle des Abends im Garten. Und Judas hatte in der Kühle des Abends gesessen, im Garten Gethsemane und an vielen anderen Orten. Und er hatte denselben Christus angeschaut und gehört, wie er lehrte, sich durch das Wort bestätigte, dass er der Prophet ist, von dem Mose gesprochen hatte, dass er kommen würde, und ihnen in der Schrift sagte, wer er war und alles darüber. Sie sahen es von Gott bewiesen, dass er es war. Und dann vertraute er auf sein eigenes Verständnis. Wie konnte er es tun? Weil er es von vornherein nicht hatte. Er war kein gekeimter Same. Er war der Sohn des Verderbens, geboren aus dem Verderben, zurückgekehrt ins Verderben. Jetzt bemerken wir, aber er ging hinaus und vielleicht hatte er eine Idee von seinem Verstand. Er dachte vielleicht, dass Jesus, er hatte so viel Respekt vor ihm. Nun, weißt du, ich könnte ihn für 30 Silberstücke verkaufen. Und wenn ich das tue, dann habe ich etwas Geld. Jetzt kann ich etwas damit machen. Und er ist in der Lage, sich selbst zu befreien. Siehst du, er wusste nicht in der Schrift, dass er auferzogen worden war, um diesen Platz einzunehmen. Und auch die Menschen heute wissen nicht, in welchem Zustand sie sich befinden. Es ist vorherbestimmt worden, dass diese Gemeinde in Laodicea in diesem Zustand ist. Christus nach außen zu stellen und anklopfend versucht er, wieder hineinzukommen. Keine Zusammenarbeit nirgendwo. Bestätigung seines Wortes Tag ein und Tag aus, wie er es in jedem Tag tat. Und sie gingen direkt davon weg, indem sie sich auf ihr eigenes Verständnis verließen. Das ist alles, was es damit auf sich hat. Oder vielleicht, lass mich das sagen, dachte er, wenn er Christus für 30 Silberstücke verkauft, dann würde er eine Gemeinschaft mit einigen der großen Konfessionen jener Tage haben, den Pharisäern und Sadduzäern. Er sagte, nun warte, er kann für sich selbst sorgen. Ich habe ihn in großen Schlachten gesehen. Ich weiß, dass er auf sich selbst aufpassen kann. Ich könnte also etwas Geld machen, eine Art kleine Rente sozusagen. Und dann wiederum könnte ich heute ein großes Ansehen bei diesen Gemeinden haben, wenn ich ihn an sie verraten würde. Siehst du? Aber er verließ sich auf sein eigenes Verständnis, statt auf das Verständnis, dass dies das bestätigte Wort Gottes war. Und er tat Jesus einfach das an, was die Schriftstellen sagten. Und heute hat die Kirchenwelt Christus an diesem letzten Tag ausgeschlagen, genauso wie es das Buch der Offenbarung gesagt hat, dass sie es tun würden. Es ist wieder der Geist des Judas in Form der Kirche, die eine Form der Gottseligkeit hat, aber das Wort verleugnet. Das ist richtig. Nun, oh mei, was war das Ergebnis? Tod, genauso wie bei Eva und bei allen anderen, die versuchen, das Wort Gottes zu verdrehen und sich auf ihr eigenes Verständnis zu stützen. Selbst jetzt verkaufen sie, nicht für 30 Silberstücke, aber vielleicht werden sie, oh, ein großer Beamter, irgendeine Seminarerfahrung, war nicht einmal 30 Silberstücke wert, aber sie verkaufen es trotzdem. Sie verkaufen ihr Verständnis von Gott für so eine Sache. Wie anders, als der große, gelehrte Paulus, der all das Wissen hatte, mit dem er prahlen konnte. Aber er sagte, »Ich schlage die ganze Sache meiner Vernunft nieder. Ich bin einer Feuersäule begegnet, eines Tages auf dem Weg nach Damaskus.« Und er sagte, »Ich komme nicht mit hervorragender Rede zu euch, weil ihr sonst auf die Weisheit der Menschen vertrauen würdet, aber ich komme zu euch in der Kraft und Demonstration des Heiligen Geistes, damit ihr euch auf das Wort Gottes stützt. Amen.« Er sagte, »Wenn ein Engel vom Himmel kommt und etwas anderes predigt, so lasst ihn verflucht sein.« Galater 1,8 »Das ist richtig.« »Nein, Herr, das hat er nicht. Die kleine Frau am Brunnen, sie war unsittlich, aber sie wusste, dass die Gemeinden sie exkommuniziert hatten, und... Aber sie stützte sich nicht auf ihren eigenen Verstand. Einmal traf sie diesen einen am Brunnen, der ihr alle Sünden sagte, die sie getan hatte. Sie lief in die Stadt. Nun war es für eine Frau nicht recht, das zu tun, hineinzugehen und etwas zu sagen, denn sie war eine Prostituierte. Aber als sie Jesus begegnet war, vertraute sie nicht auf das Verständnis der Menschen jener Tage. Sie kam und sagte, »Komm, sieh einen Mann, der mir sagte, was ich getan habe. Ist das nicht der Messias selbst?« Sie hat sich nie auf ihren Verstand verlassen. Nein, die Jungfrau Maria, als der Engel Gabriel ihr begegnete und ihr sagte, dass sie ein Kind haben wird, ohne einen Mann zu kennen. Uff, niemals. Sie hat sich nie auf ihr eigenes Verständnis verlassen, dass eine Frau kein Kind haben kann, ohne einen Mann zu haben. Darauf hat sie sich nicht verlassen. Aber sie sagte, »Siehe, die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast.« Sie sagte nicht, »Wie soll ich es tun?« und »Wann werde ich es tun?« und »Wie wird das alles geschehen?« Der Engel sagte, »Der Heilige Geist wird dich überschatten, und das Heilige, das von dir geboren werden wird, wird Gottes Sohn genannt werden.« Sie sagte, »Siehe, die Magd des Herrn.« Sie nahm nicht ihre Begründungen, dass es nicht sein könne. Sie sagte einfach, »Siehe, die Magd des Herrn.« Das ist richtig. Bemerke es, die Frau, die das Blutproblem hatte, der Arzt sagte ihr und sagte, »Es gibt keine Hoffnung.« Sie verbrachte ihr ganzes Leben mit den Ärzten, und keiner von ihnen konnte ihr helfen, und sie hat sich nicht darauf verlassen, als Jesus. Sie ging durch die Menge, und sie sagte, »Ich glaube, wenn ich die Kleider dieses Mannes berühren kann, werde ich gesund gemacht werden.« Sie geht über, »Nun warte, der Arzt sagte, du kannst nicht gesund werden.« Sie hatte schon seit Jahren dieses Blutproblem. Sie wurde immer schwächer und schlimmer. Die Ärzte hatten sie aufgegeben. Mehr Verständnis hatten sie nicht. Aber sie sagte, durch Glauben. Es gibt keine Schriftstelle, die ihr sagt, dass sie das tun soll. Aber sie sagte, wenn ich den Saum seines Gewandes berühren könnte, würde ich gesund gemacht werden. Und sie schlüpfte herum und berührte ihn. Sie ging zurück und setzte sich hin. Jesus drehte sich um und sagte, »Wer hat mich berührt?« Er schaute sich um, bis er sie fand. Er erzählte ihr von ihrem Blutabgang, und sie fühlte in diesem Augenblick, in ihrem eigenen Leib, sie konnte es damals nicht beweisen, aber sie fühlte in ihrem eigenen Leib, dass ihr Blutabgang aufhörte. Sie überlegte nicht, dass der Arzt sie abgelehnt hatte. Wie könnte ihr noch etwas helfen? Sie ging nicht auf die Überlegungen ein, aber sie ging zum Glauben. Nun, die Bibel sagt, dass er heute ein Hohepriester ist, der vom Gefühl unserer Gebrechen berührt werden kann. Ist das richtig? Geh nicht zur Vernunft und sage, »Oh, das!« Er sagte, »Heute!« Er sagte, »Er ist gerade jetzt ein Hohepriester, der vom Gefühl unserer Gebrechen berührt werden kann. Derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Was denkst du, als ich dort draußen als Baptistenprediger war und dieser Engel des Herrn mir dort draußen begegnete und mich beauftragte, zu gehen und das zu tun, was ich hier tue? Warum? Mein Pastor sagte, du bist verrückt geworden. Warum? Du hattest einen Albtraum. Du, ich sagte, du nimmst besser sofort meine Gemeindekarte. Nun sagte er, wie kannst du mit nicht einmal einer gymnasialen Ausbildung in der ganzen Welt predigen? Wie kannst du jemals für Könige und Potentaten beten und du kannst nicht einmal deine Grammatik richtig gebrauchen? Ich vertraute nicht auf meine Grammatik, ich vertraute nicht auf irgendeine Fähigkeit, die ich hatte. Ich hatte einen Auftrag. Halleluja! Und ich ging nicht auf die Argumentation ein. Hätte ich auf Gründe gehört, wären dort wahrscheinlich schon Tausende von Menschen gestorben. Aber ich trug eine Botschaft, genau wie er sagte, um die ganze Welt. Und ich gehe wieder durch die Gnade Gottes, nicht durch Vernunft, sondern durch einen Auftrag. Halleluja! Ich verließ mich. Nun sagst du, du bist 55 Jahre alt? Wenn ich 95 wäre, würde das gar nichts bedeuten. Er ist immer noch derselbe Gott, der er bei Abraham war. Ja, Herr, verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Und nachdem das Zeichen hervorgegangen und die Stimme gefolgt war, begannen die Gemeinden, mich abzulehnen und ihre Türen vor der Leere zu schließen, dass keiner von ihnen es wagte, vor mir zu stehen und zu sagen, ob es richtig oder falsch ist. Ich fordere jeden von ihnen heraus. Ich will nicht schlau sein, aber ich weiß, woran ich bin. Das ist richtig. Was haben sie getan? Warum haben sie es getan? Sie haben jede Tür geschlossen. Nun, was wirst du tun? Neulich oben auf dem Berg, da stand ich. Ich sagte, Herr, ich habe eine offene Tür in der ganzen Nation, soweit ich weiß. Das ist Phoenix, Arizona, die einzige, die ich habe. Und ich begann, vom Berg herunterzukommen. So klar, wie ich jemals jemanden habe sprechen hören, sagte er, was geht dich das an? Folge du mir. Nicht mehr mein eigener Verstand. Ich stütze mich auf sein Versprechen. O Freunde, verlasst euch nicht auf den Verstand. Dann rufst du mit Eddie Pruitt, in Klammer Peroné, Klammer zu, von Alles Heil der Macht des Namens Jesu. Lass die Engel niederfallen, bringt das königliche Diadem hervor und krönt ihn zum Herrn von allem. Krönt ihn zum Herrn von allem. So ist es richtig. Verlasse dich nicht auf das, was du denkst, was jemand anderes denkt. Nimm im Glauben die Verheißung Gottes an. Wirst du es tun? Jetzt geht es nicht darum, ob jemand anderes es getan hat, ob sie es nicht getan haben, sondern wie sieht es mit dir aus? Was wirst du mit diesem Jesus tun, der Christus genannt wird, der sich in dieser Zeit genauso bekannt macht wie damals? Glaubst du ihm? Lasst uns beten. Herr Jesus, König der Könige, Herr der Herren, Gott der Götter, Gott aller Mächtigen, der Erste, der Letzte, das Alpha, das Omega, der Anfang und das Ende, der Helle und der Morgenstern, die Rose von Saron, die Lilie im Tal, die Wurzel und der Spross Davids, komm, Herr Gott, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Segne diese Schar von Menschen, Herr. Dies, wir bereiten uns darauf vor zu beginnen, morgen. Wir haben hier eine kleine Versammlung gehabt und du hast uns dabei gesegnet. Du hast dich uns bekannt gemacht. Ich bete, Gott, dass du dich uns weiterhin bekannt machst. Segne uns heute Abend. Hilf uns jetzt. Wir sind ein bedürftiges Volk. Herr, du weißt, dass ich nicht gerne über Menschen schimpfe, aber wie kann ich diese heilige Last auf mich nehmen? Ich tue das nicht gerne. Herr, du kennst mein Leben, mein Herz. Ich muss es tun, und ich bete, Gott, dass du mir hilfst, es zu tun. gib mir einfach und lass mich nie auf meinen eigenen Verstand bauen, sondern lass mich auf deine Verheißung bauen. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte, dass ihr alle wirklich ehrfürchtig seid, nur für ein paar Minuten. In dieser Menge von Menschen sind zweifellos Männer und Frauen, die hier sitzen, die krank sind. Wie viele sind krank und geplagt hier drin? Hebe deine Hand, sag einfach, ich brauche Gott. Hebe einfach deine Hand, genau jetzt. Ich bin auf Gott angewiesen. Nun, ich kenne nicht sehr viele Leute. Ich kenne diese drei Jungs, die hier sitzen. Ich weiß, dass Mr. Dauch und seine Frau dort sitzen. Und ich denke, das ist Schwester Moore. Ist das richtig, Schwester Moore? Abgesehen davon, ich denke, das tut es. Bruder, in Klammer, Name unklar, Klammer zu, auf dem Podium, da sind alle, was ich sehe, die ich kenne. Aber der himmlische Vater, der verheißen hat, dass er sich in diesem Zeitalter bestätigen wird, einfach so, wie er es in Sodom getan hat. Hat er es verheißen? Hat er sich selbst manifestiert? Glaubst du das? Nun, wenn du beten wirst und durch den Glauben, versuche nicht zu überlegen, wie kann ich ihn als Hohepriester berühren? Nun, die Bibel sagt im Neuen Testament, er ist ein Hohepriester gerade jetzt. Er setzt einen Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks fort. Er ist der Hohepriester für immer. Es gibt dort keinen anderen Hohenpriester außer ihm, keinen anderen Mittler zwischen Gott und den Menschen als den Mann Christus. Das ist richtig. Er ist der Einzige und er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn er nun derselbe Hohepriester bleibt und die Bibel sagt, dass wir ihn durch das Gefühl unserer Schwachheit berühren können, wie die kleine Frau, die sein Gewand berührte, dann kann dein Glaube ihn heute Abend berühren. Und er wird in menschlichem Fleisch genauso handeln, wie er es tat, als er in menschlichem Fleisch dort an Abrahams Eiche war. Glaubst du das? Er hat verheißen, dass er es tun wird. Ich bete einfach. Jeder hat eine Not und ich. Es ist, wie ich sagte, ein Geschenk ist nicht etwas das, wie, du nimmst ein Messer und möchtest dies damit schneiden. Du kannst es schneiden. Oder du kannst dies schneiden. Du kannst es schneiden. Oder was auch immer du möchtest. Das ist keine Gabe Gottes, siehst du? Nein. Eine Gabe Gottes ist eine Möglichkeit, die du hast, um dich selbst aus dem Weg zu räumen. Und Gaben und Berufungen sind die Vorherbestimmung Gottes. Gaben und Berufungen sind sogar ohne Buße. Du bist mit ihnen geboren, ein kleines Getriebe, in dem du dich rüberziehst. Aber du kannst nicht auf das Pedal treten, siehst du? Gott muss es bedienen. Du musst dich selbst aus dem Weg räumen. Dein Glaube kann es bedienen, nicht meiner, deiner. Meiner nimmt es einfach aus dem Weg. Du glaubst von ganzem Herzen, dass Jesus Christus heute lebt. Verlasse dich nicht auf dein eigenes Verständnis. Du sagst, nun, schau mal, ich bin in einer ernsten Lage, Bruder. Du kennst mich nicht. Ich saß schon im Rollstuhl. Ich war. Es ist mir egal, was du gewesen bist, und es. Siehst du, ob Gott nicht hereinkommen und genau das tun wird, was er tat, als er hier auf Erden in einem physischen Leib war. Er wird es in deinem Leib und in meinem Leib tun, zusammen, als eine Einheit, die an ihn glaubt. Er wird es tun, weil er verheißen hat, dass er es tun wird. Lasse dich nicht darauf ein, was jemand sagt. Das ist eine mentale Telepathie, nennen sie es. Sie sagten, Jesus sei das Gleiche. Sie sagten, er sei ein Wahrsager, ein Teufel. Aber er war der Sohn Gottes, weil er gemäß dem verheißenen Wort Gottes war. Nun, wie ich schon sagte, unsere Orte. Wir müssen das nicht haben, dass sie heraufkommen und Menschen die Hände auflegen. Wir haben ihnen gestern Abend die Hände aufgelegt Aber das Einzige, was man haben muss, ist Glaube. Und dann erkennt man durch den Glauben. Man nimmt es durch den Glauben an, nicht durch irgendetwas, das sagt nicht, wie kann es geschehen? Wenn ich euch sagen könnte, wie es geschehen würde, dann wäre es kein Glauben mehr. Ich weiß nicht, wie es getan wird. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es. Ich weiß nicht, wie Gott einen Sünder rettet, aber er tut es. Ich weiß nicht, wie Gott irgendetwas davon tut, aber ich akzeptiere es. Siehst du? Er tut es. Das ist der Weg, weil ich es nicht erklären kann. Nun, es wird niemals erklärt werden. Niemand kann das, weil wenn man es tut, dann ist es kein Glaube mehr. Ich sehe nicht, wie Gott und Christus ein und dieselbe Person sein können. Aber sie waren es, sagt die Schrift. Das stimmt. Man kann es nicht erklären, aber sie waren es. Mein Vater ist in mir. Es bin nicht ich, der die Werke tut, sondern mein Vater in mir. Wenn ich seine Werke nicht tue, dann zeigt es, dass ich nicht von ihm bin. Aber wenn ich seine Werke tue, dann bezeugt er selbst, dass ich aus ihm bin. Das ist doch das Gleiche. Es ist genau dasselbe. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, wenn du glaubst. Hier ist ein Mann, der genau hier vor mir sitzt. Er hat dunkles Haar. Er hat eine Uhr am Arm, einen dunklen Anzug. Er trägt eine Brille. Du kannst genau hier hinschauen und siehst ihn sitzen, mit geschlossenen Augen, betend. Ich weiß nicht, wer dieser Mann ist. Der himmlische Vater weiß, dass ich ihn nicht kenne. Ich werde einfach zu ihm schauen, nur für einen Moment, denn er sieht aus, als ob er so aufrichtig ist, wie er dort sitzt. Seit ich es erwähnt habe, hat dieser Mann einfach seine Augen geschlossen und begonnen zu beten. Dieser Mann ist ein Fremder für mich. Ich weiß nicht, wer er ist. Gott kennt diesen Mann, und er kann mir offenbaren, ob dieses Versprechen in der Bibel wahr ist. Er kann mir offenbaren, wofür dieser Mann seine Augen geschlossen hat und worüber er betet. Glaubst du das? Glaubst du es, Herr? Wenn du deine Augen öffnest. Du sitzt genau hier. Schau, genau hier. Glaubst du das? Nun, du weißt, dass ich dich nicht kenne. Wir sind uns fremd, aber Gott weiß, wer du bist. Nun begann er zu weinen, weil ich ihm jetzt sagen kann, dass Gott seine Bitte erhören wird. Siehst du? Weil das war es, was ihm auffiel, einfach so. Dieses Licht von der Dunkelheit verwandelte sich in Licht. Siehst du? Nun, der Mann, er betet für jemand anderen. Und das ist dieser kleine Junge, der hier sitzt, neben ihm. Das ist sein Sohn. Das ist richtig. Nun, der kleine Junge leidet an einer Magenerkrankung. Und auch etwas ist falsch mit seinen Eingeweiden. Das ist richtig. Das ist richtig. Du bist nicht von hier. Du kommst nicht aus Arizona. Du kommst aus Kalifornien. Das ist richtig. Du bist ein Prediger. Und deine Gemeinschaft ist mit den Assemblies of God. Das ist wahr. Reverend McKay ist dein Name. Oder Reverend Cape. Das ist richtig. Wenn das wahr ist, hebe deine Hände so wie jetzt. Nun, dein kleiner Junge wird wieder gesund werden. Dein Glaube. Nun, was? Jetzt ist dort ein Mann mit erhobenen Händen. Er kennt mich nicht. Ich weiß nicht, wer er ist. Nun, was war es? Er berührte den Hohepriester. Siehst du, er konnte sich nicht auf seinen eigenen Verstand verlassen. Was hat er jetzt zu tun? Was macht er jetzt? Er muss glauben, dass das, was ihm gesagt wurde, die Wahrheit ist, weil er weiß, dass er mich nicht kennt. Das ist richtig. Hier ist eine Frau. Sie sitzt hier unten, direkt vor mir. Auch sie hat ihren Kopf gebeugt. Sie leidet an einer Krebserkrankung. Auch sie kommt aus Kalifornien. Ich hoffe, sie lässt sich das nicht entgehen. Miss Adams, so heißt sie. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Siehst du? Ja, das stimmt. Dort ist eine Dame, die ganz hinten sitzt. Ich kann mich nicht einfach zu ihr stellen, aber ich sehe ein Licht über ihr hängen. Sie steckt tief in Schwierigkeiten. Zum einen hat sie Probleme mit ihrem Hals. Und eine andere Sache, sie hat eine geistliche Not, Sorgen, die sie plagen. Und sie hat ein häusliches Problem. Ihre Tochter ist gerade weggelaufen. Das stimmt doch, das ist doch wahr, oder? Sie hat die Hand hoch. Mrs. Miller, das ist richtig. Glaubst du? Gott wird sie zurückschicken und deinen Leib heilen. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Sie ist eine völlig Fremde. Hier ist eine Dame, die hier in der Zuhörerschaft steht. Sie ist nicht von hier. Sie ist auch aus Kalifornien. Sie hat Krebs, und der Krebs ist an ihrer Brust. Sie ist an einer Brust operiert worden, und es ist auf die andere übergegangen. Das ist richtig. Miss Calvin, das ist richtig. Glaubst du, dass Gott dich gesund machen wird? Glaubst du es? Ich bin ein Fremder für Sie, meine Dame. Ich kenne Sie nicht. Das ist wahr. Sehen Sie. Damit ihr wisst, dass Gott gegenwärtig ist, dort sitzt eine Dame direkt neben ihr. Ihr Name ist Mrs. Harris. Sie ist eine völlig Fremde für mich. Aber als der Geist diese Frau getroffen hat, hat sie auch mit ihr mitgefühlt. Und sie kommt heute Abend aus Kalifornien. Und sie hat Probleme mit ihrer Schulter. Das ist richtig. Glaubst du, dass Gott dich heilen wird? Wenn das stimmt, hebe deine Hand, damit die Menschen es sehen. Völlige Fremde. Verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Was kann das bewirken? Du kannst das nicht erklären. Das ist ein Paradox. Man kann es nicht erklären. Frag diese Menschen. Ich habe sie nie in meinem Leben gesehen, weiß nichts über sie. Es könnte einfach weitergehen zu den... Aber nun schau, verlasst euch nicht auf euer eigenes Verständnis, sondern auf das, was er verheißen hat, dass er das tun wird. Wenn das nicht derselbe Geist ist, der im menschlichen Fleisch wohnte, der wusste, dass Sarah im Zelt lachte, hinter dem Mann, ist das richtig? Und er verhieß, direkt bevor die Welt mit Feuer zerstört wird, wenn der Menschensohn sich wieder offenbaren wird, in gleicher Weise wie, wenn der Menschensohn prophetisch sich in menschlichem Fleisch offenbaren würde, wie er heute Abend hier bei uns ist, wie er es damals tat, in welcher Stunde leben wir dann? Ganz kurz vor der Zerstörung. Bitte, steh nicht länger als Sünder hier drin. Nimm Jesus Christus an, während du jetzt in seiner Gegenwart bist. Ich weiß, normalerweise ist es üblich, dass Prediger Bitten äußern und Geschichten über die Mutter erzählen, die tot ist, und weitermachen. Das ist in Ordnung. Aber wir kommen nicht auf der Grundlage, dass unsere Mutter tot ist. Meine Mutter ist auch tot, mein Vater auch. Aber wir kommen auf intelligente Weise, indem wir annehmen, dass Gott sich in Jesus Christus manifestiert hat, um die Sünden der Welt wegzunehmen. Wir kommen und glauben an das Sühnopfer, und während er sein Wort bestätigt hat. Es ist mir egal, in welcher Gemeinde du gegangen bist, Methodisten, Baptisten, Katholiken, Presbyterianer oder gar keine Gemeinde, wenn du zugeben willst, dass du es anders verstanden hast und weißt, dass du wirklich nie wiedergeboren bist, aber du möchtest es sein und willst es jetzt annehmen, die Verheißung jetzt. Du magst jetzt noch nicht erfüllt sein, aber du wirst erfüllt sein, wenn, wie die Versammlungen weitergehen. Wenn du es auf dieser Basis annehmen möchtest, würdest du aufstehen und mich für dich beten lassen, genau dort, wo du stehst? Jeder hier, der es weiß, verlasse dich nicht auf dein eigenes. O, sag, ich habe in Zungen gesprochen. Nun, das hat nichts damit zu tun. Ich glaube auch daran, in Zungen zu sprechen. Aber ich habe schon Hexen, Teufel und alles andere gesehen, die in Zungen sprechen und auslegen. Das ist richtig. Frag die Missionare hier unten. Wir können es herausfinden. Bruder Creechy hier. Fragt ihn. Du weißt, dass das richtig ist. Ich habe gesehen, wie sie in Zungen sprachen. Blut aus einem menschlichen Schädel tranken und den Teufel anriefen. Sicher, ich habe gesehen, wie sie einen Bleistift hinlegten, und er ging hinunter und schrieb in unbekannten Zungen, und eine Hexe, ein Zauberer, stand dort und legte es aus. In Zungen zu sprechen ist also kein Zeichen dafür, dass du den Heiligen Geist bekommen hast. Wenn das so ist, wenn du in Zungen sprichst und dieses Wort verleugnest, dann ist etwas falsch, irgendwo. Verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Jemand könnte sagen, aber ich habe doch gerufen. Das tue ich auch. Aber verlasse dich nicht darauf. Ich habe alle Arten von dämonischer Macht jubeln und schreien sehen. Ich habe Mohammeds jubeln und schreien sehen, bis sie sich zu einer solchen Stelle abmühen, dass sie Splitter durch ihre Hände laufen lassen könnten. In Indien sah ich sie schreien und auf- und abspringen, Wasserkugeln mit Haken darin nehmen und sie durch ihre Haut vertreiben und auf heißen Feuerkohlen gehen. Das ist richtig. Sie verleugnen Jesus Christus. Siehst du? Verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern auf das Wort Gottes. Wenn dein Leben nicht mit dieser Bibel zurechtkommt, um jedes Wort zu glauben, das dort steht, und du es glauben möchtest, und möchtest, dass Gott seinen Willen durch dich wirkt, weil du ein Teil von Gott sein kannst, würdest du dich hinstellen und sagen, ich werde es annehmen, jetzt sofort, Bruder. Ich danke euch. Ich danke euch, Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich. Wunderbar, Gott segne dich. Möge Gott die Zuhörerschaft, denkt ihr, dass diese, bleib einfach stehen. Du sagst, ich bin ein Mitglied der Kirche, Bruder Branham. Aber wirklich, ich bin ein Pfingstler. Aber wenn es darum geht, wirklich zu sagen, ich kann glauben, dass das Wort die Wahrheit ist. Ich kann es einfach nicht tun, aber ich möchte es. Könnt ihr mir helfen? Bete du für mich. Ich möchte aufstehen und sagen, ich... Du sagst, nun, lass uns hier sitzen. Oder, ich habe in dieser Gemeinde bezeugt, dass ich es war. Aber du weißt tief in deinem Herzen, dass du es nicht bist. Gott weiß auch, dass du es nicht bist. Siehst du? Warum also nicht einfach stehen bleiben? Verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern auf sein Wort. Wirst du stehen? Möchte noch jemand aufstehen? Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich, dich. Gott helfe mir, Gott segne dich. Oh, das ist gut. Bleib einfach stehen. Sag, wird mir das gut tun? Steh einmal auf und sieh, ob es das tut. Meint es wirklich ernst? Ich möchte, Bruder Branham, ich möchte richtig sein. Ich möchte richtig sein. Nun, ich sage nicht, dass du deine Gemeinde verlassen sollst. Nein, Herr, bleib genau dort, wo du bist. Sei einfach ein echter, vom Heiligen Geist erfüllter Mensch in dieser Gemeinde. Du sagst, nun, ich weiß nicht, was mein Pastor sagen wird. Er wird dich zu schätzen wissen, wenn du, er ein Mann Gottes ist. Das ist richtig. Lass dein Leben so vor den Menschen leuchten, dass sie die guten Werke sehen und den Vater verherrlichen. Gott segne euch beide. Du Bruder, du. Gott segne euch, jeden von euch. Gott segne dich, Gott segne dich. Nun, du, der du aufgestanden bist, wenn du dich nach dem Aufstehen besser fühlst, hebe einfach deine Hand, um den anderen zu sagen, dass du dich besser fühlst, nachdem du aufgestanden bist. Siehst du? Jeder. Sicher tust du das. Siehst du? Wenn du aufrichtig bist, stehst du auf, sagst, ich werde ein Zeuge sein. Wer hier für mich einsteht, für den werde ich dort einstehen. Wer sich hier vor diesen Menschen für mich schämt, für den werde ich mich vor meinem Vater und den heiligen Engeln schämen. Schämt euch nicht vor ihm, stützt euch nicht auf eure eigenen Überlegungen, stütze dich auf das Wort Gottes. Wer mich vor den Menschen bekennen wird, den werde ich vor meinem Vater und den heiligen Engeln bekennen. Wird es dort noch jemanden geben, einfach bevor wir beten? Lass uns also unsere Häupter beugen. Gott segne dich, Schwester. Ja, sicher. Gott segne dich, du, Bruder. Sicherlich. Gäbe es noch einen anderen? Einfach, während wir unsere Häupter gebeugt haben. Gott segne dich, dich. Gott segne euch, die ihr noch steht. Warte einfach einen Augenblick, für einen Moment. Gott segne dich, Bruder. Gott segne dich. Sag, hat es eine Bedeutung zu sagen, Gott segne dich? Das ist das Aussprechen meines Segens für dich. Gott segne dich. Einige von euch, die an der Wand stehen, wo ihr keinen Platz zum Sitzen habt, würdet ihr einfach eure Hand heben und sagen, ich, Gott, ich bin es, Gott, segne dich. Gott segne dich und dich, Schwester, du, mein Bruder, und du, meine Schwester. O, der Heilige Geist bewegt sich so lieblich über die Zuhörerschaft. Kannst du das spüren? Gott segne dich, junger Mann, hier oben auf der Plattform. Gott segne dich, drüben in der Ecke. Gott segne dich, junger Mann. Ja, o Heiliger Geist, bewege dich besonders in unseren Herzen. Nun, zeige uns unsere Fehler, Herr. Wir verlassen uns nicht auf unseren eigenen Verstand, unsere eigenen Überlegungen. Aber wir verlassen uns auf dich, weil wir wissen, dass wir auf deinem göttlichen, bestätigten Versprechen von heute stehen. Du hast dich jenseits aller Vernunft bekannt gemacht. Wir konnten es nicht begründen und erklären, aber du bist hierher gekommen, mitten unter uns, und hast uns bekannt gemacht, dass du hier bist. Und Männer und Frauen glauben das und nehmen es an. Gott, nimm jeden einzelnen von ihnen in deinen Schoß und verstecke sie im Fels der Zeitalter, bis die Feuer vorüber sind. Wir sind kurz davor zu verbrennen, Herr. Wir wissen es. Wir sind zurück in Sodom, aber die Gerechten werden nicht mit den Schuldigen untergehen. Du wirst deine Kinder rufen, Herr. Du hast zu Lot gesagt, geh weg von dort, verschwinde. Ich bete, Gott, dass jeder, der heute Abend in diesem Zustand ist, der dort draußen ist, nicht weiß, wo er steht. Gott, sie würden nicht das Risiko nehmen, in eine Einbahnstraße in die falsche Richtung zu gehen. Sie würden kein Risiko eingehen, eine rote Ampel zu überfahren, wenn sie bei klarem Verstand sind, weil sie getötet werden könnten. Wie könnte ein Mensch dann das Risiko nehmen, sein ewiges Ziel zu erreichen, einfach nur zu raten, zu vermuten, Abenteuer erleben, ohne wirklich Autorität zu haben, weil sie zu einer Gemeinde oder Konfession gehören? Und wirklich, sie können nicht verstehen, wie das Wort Gottes das heute sein könnte, wie es damals war, wie diese Verheißungen manifestiert werden könnten, die apostolischen Zeitalter vergangen sein könnten. Hilf ihnen, Vater, ich übergebe sie dir im Namen Jesu Christi. Amen. Ich danke euch, mein Bruder, meine Schwester. Ich bin so froh, dich, meinen Bruder, meine Schwester nennen zu dürfen. Vergiss nicht, Gott wird mich am Tag des Gerichts für jedes Wort zur Rechenschaft ziehen. Für alles, was ich heute Abend gepredigt habe, werde ich die Verantwortung bekommen. Dessen bin ich mir bewusst. Und was habe ich getan, seit ich ein kleiner Junge war? Dieses Evangelium gepredigt und dann ein Verstoßener sein? Nun, wie viele von euch Kranken und Geplagten sind heute Abend hier und möchten, dass für sie gebetet wird? Hebt eure Hände hoch. Wollt ihr einfach noch eine Sache für mich tun? Legt euch gegenseitig die Hände auf. Legt euch gegenseitig die Hände auf. Beugt jetzt alle euer Haupt, einfach wie in der Gemeinde, hier oben auf der Plattform. Lieber Gott, im Namen Jesu Christi und seiner Gegenwart, einer bestätigten Gegenwart, ist das Wort, das gepredigt wurde, bestätigt worden, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Lass den Heiligen Geist Gottes einfach jetzt über diese Menschenmenge hinwegfegen. Viele von ihnen sind hergekommen und haben dich als ihren Retter angenommen. Viele, die rückfällig geworden sind, haben dich angenommen und sind zurückgekommen. O Gott, ich bete, dass du im Namen Jesu Christi jeden Menschen heilst. Du hast gesagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. Du hast es verheißen, Herr, und die gläubigen Kinder haben sich die Hände aufgelegt. Satan, du bist besiegt, komm heraus aus diesen Menschen. Im Namen Jesu Christi, lass diese Menschen gehen, um des Reiches Gottes willen, im Namen Jesu. Amen. Alle, die glauben, dass Jesus Christus jetzt sowohl dein Heiler als auch dein Retter ist, und du ihn aus denselben Gründen annehmen möchtest, steht auf. Sagt, ich nehme Jesus jetzt als meinen Heiler und auch als meinen Retter an. Wunderbar, lobet den Herrn, dankt dem Herrn. Nun lasst uns die Hände erheben und ihm singen. Ich will ihn loben, ich will ihn preisen. Preist das Lamm, das für Sünder geschlagen wurde. Gebt ihm die Ehre, all ihr Menschen, denn sein Blut hat jeden Fleck weggewaschen. O, fühlst du dich nicht gut? Erhebt eure Hände. O Mai, lasst es uns noch einmal singen. Ich werde ihn loben, ich werde ihn loben. Lob das Lamm für. Denke daran, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Dieser Mann ist hier. Gebt ihm die Ehre, all ihr Menschen, denn sein Blut hat jeden Fleck weggewaschen. Liebst du das? Lasst uns rübergreifen und jemandem die Hände schütteln. Das ist das Brechen der Versammlung, der Beginn der Versammlung. Sage, Gott segne dich, Bruder Pilger. Gott segne euch. Das ist fein. Das ist gut. Wunderbar. Glaubt ihr jetzt, dass wir nach diesem Treffen eine großartige Konferenz haben werden? Wir danken Gott für eine großartige Versammlung. Jetzt werden wir eine großartige Versammlung haben. Alle, die es glauben, sagt Amen. Mein Glaube schaut zu dir auf, du Lamm, in Klammer, lass uns jetzt zu ihm schauen, Klammer zu, von Golgatha, o göttlicher Erlöser, höre mich jetzt, während ich bete, nimm all meine Sünden weg. O, lass mich von diesem Tag an ganz und gar dein sein. Während ich durch das dunkle Labyrinth des Lebens schreite und Kummer sich um mich herum ausbreitet, sei du mein Führer, schlage die Dunkelheit auf in den Tag, wische die Tränen des Kummers weg. O, lass mich von diesem Tag an ganz und gar dein sein. Amen. Die Versammlung sagte, Amen. Halleluja. Preist das Lamm, das für Sünder geschlagen wurde. Gebt ihm die Ehre, all ihr Menschen, denn sein Blut hat jeden Fleck abgewaschen. Wie wunderbar, in Ordnung, wollen wir jetzt unsere Häupter beugen, um den Segen zu sprechen? Ich weiß nicht, wer dazu auserwählt worden ist, es zu tun. Bruder Johnny Manedal aus Kalifornien, während wir unsere Häupter gesenkt haben. Vergiss morgen Abend nicht, das ist die erste der Versammlungen, morgen Abend. Die Versammlung wird genau hier sein, genau hier, in dieser Halle um 19.30 Uhr. Gott segne euch. Hast du die Gegenwart Gottes genossen? Lasst uns nun unsere Häupter beugen, während Bruder Johnny uns entlässt.